Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino-Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und spreche hier in meinem Podcast über meine Kindheit bei den Zeugen Jehovas. Das ist die erste Folge in diesem neuen Jahr. Über diese Folge freue ich mich sehr. Es ist ein Interview mit einem Mann, der aus dem gleichen Background kommt wie ich. Deswegen ist das Interview etwas länger geworden als die anderen, die ich bereits letztes Jahr aufgenommen hatte und hier schon online abrufbar sind. Es ist sehr spannend auch für mich gewesen, weil wir über eine Zeit reden, die wir beide gleich erlebt haben. Und da kommen nochmal ganz andere Sachen auch bei mir oder kamen nochmal ganz andere Erinnerungen hoch. Ich bin wirklich beseelt danach in meinen Resttag gegangen nach diesem Interview. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und vielleicht noch eine Kleinigkeit vorab. Ihr könnt mich auch auf Instagram oder Facebook finden, wenn ihr mir folgen wollt. Würde mich sehr freuen. Einmal gibt es den Account des Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Den gibt es allerdings nur auf Instagram oder auch Dina Hellwig. Und den findet ihr auf Facebook und Instagram. Ich werde das aber nochmal in den Shownotes auch aufführen. Fühlt euch frei, euch mit mir zu verbinden. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Interview. Hallo Hartmut. Herzlich ja. Willkommen. Ich freue mich total über dieses Interview mit dir, weil du aus demselben Background kommst wie ich, von den Zeugen Jehovas. Und weil du Künstler bist wie ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich auch sehr interessant den Aspekt, weil ich bisher auch selten Leuten begegnet bin mit dem Background und die dann irgendwie in die gleiche Richtung gegangen sind, eben künstlerisch arbeiten. Hat vielleicht mit der Sache selbst zu tun, dass das seltener vorkommt. Aber das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt.
Das finde ich total schön. Also ich habe eine ganz andere Verbindung zu dir dadurch schon alleine. Aber stell dich doch erstmal, also deswegen herzlich willkommen, ich freue mich total. Stell dich doch gerne einfach kurz einmal vor für unsere Zuhörer. Und über Zeugen Jehovas müssen wir jetzt gar nicht viel erzählen, weil das habe ich ja genug in anderen Folgen gemacht. Aber genau, sag doch nochmal gerne, wer du bist.
Ja. Mein Name ist Hartmut El Kurdi, ich bin 56 Jahre alt, bin von Beruf Theatermacher, Schriftsteller, Musiker auch manchmal, was aber alles sehr viel immer mit Theater zu tun hat und war als Kind bei den Zeugen Jehovas, so ungefähr bis ich 15 war. Und habe jetzt mich gerade nochmal besonders damit beschäftigt, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, weil ich in den sozialen Medien so eine Serie gemacht habe mit kleinen Clips und Texten über meine Kindheit bei den Zeugen Jehovas. Die Serie hieß Pop-up Gott und die Welt. Und deswegen bin ich im Moment mal wieder im Thema drin. Was ich immer mal wieder bin, es ist ganz interessant, dass es zeitweise, denke ich, dann nicht mehr viel dran und zeitweise wird es dann wieder aufgrund bestimmter Ereignisse oder wie auch immer doch stärker.
Bevor wir hier richtig loslegen, Hartmut, möchte ich noch eins festhalten. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. So habe ich das in der Kindheit erlebt, so erinnere ich mich daran und gilt nicht im Allgemeinen. Und wenn du dem genauso empfindest oder genau der Meinung bist, auch dass du das gerne so veräußern möchtest, bitte.
Ja, klar. Also das sind natürlich rein subjektive Erfahrungen, Erlebnisse, die man dementsprechend auch subjektiv reflektiert und wiedergibt.
Gut. Du hast gerade erwähnt, du bist als Kind bei den Zeugen Jehovas gewesen. Das heißt, du bist auch reingeboren wie ich oder war das bei dir anders?
Nee, ich bin so ein Zwischenfall sozusagen. Meine Mutter, bei der ich aufgewachsen bin, sie alleinerziehend, weil meine Eltern geschieden worden sind, ist zu den Zeugen gekommen. Da war ich 6 ungefähr. Also da fing sie an, die Bibel zu studieren, wie es ja heißt, was ja in der Realität bedeutet, Bücher der Zeugen Jehovas zu studieren oder zu lesen, durchzuarbeiten. Also ich war so 6 und getauft wurde sie, da war ich, glaube ich, 8. Aber ab diesem Zeitpunkt ging es halt los, dass wir regelmäßig in die Versammlung gegangen sind und dann irgendwann natürlich auch in den Predigtdienst. Das heißt, ich bin als Kind, habe das schon das volle Programm auch mitgemacht. Aber, was ich so im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, dann doch feststellen muss, glaube ich, gegenüber Menschen, die reingeboren sind, so ein bisschen den Vorteil, dass es irgendwie eine Erinnerung an vorher gab, dass es auch Familienmitglieder gab, in dem Fall meine Geschwister, mein Vater, mit dem ich nicht viel Kontakt hatte, aber mit den Geschwistern, die bei ihm aufgewachsen sind, schon, die halt nicht bei den Zeugen Jehovas sind. Das heißt, es gab irgendwie immer so eine Leitung nach draußen, obwohl sozusagen der Rest der Familie durch meine Mutter auch zu den Zeugen Jehovas gekommen ist. Also alle, die quasi um uns herum waren, in Kassel, wo ich aufgewachsen bin, kamen so nach und nach auch dazu, familiär. Aber es ist halt wirklich so eine Hybrid-Sache gewesen. Einerseits habe ich das als Kind schon alles mitgekriegt und auch dran geglaubt, das muss man auch sagen. Und gleichzeitig, glaube ich, war es für mich gut, dass es irgendwie eine andere Option gab.
Dann hast du ja eigentlich so 2 Vorteile, die ich so gerade raushöre, die ich jetzt einfach mal als Vorteile bezeichne. Einmal, dass du da nicht reingeboren worden bist, weil du dann noch diese Kindheit und die Bildung deines Ichs und so im Normalzustand erlebt hast. Und dass du Familienmitglieder nachher auch in dieser Gruppe oder in der Organisation der Zeugen Jehovas wiedergefunden hast, dass du nicht ganz von allen sozialen Kontakten von früher dann in die, bei den Zeugen Jehovas neue Kontakte finden musstest, sondern dass du da noch so ein bisschen die Bekannt- und Verwandtschaft bekommen hast, sozusagen. Was eigentlich vielleicht als Kind dann nochmal ganz angenehm ist. Ich will das jetzt nicht verschönigen. Aber ja, interessant. Deine Mutter, war die sehr extrem dann nachher auch? Und weißt du, warum sie sich dem angeschlossen hat?
Ja, das ist eigentlich ein Klassiker. Also die haben sie halt in einer sehr schwierigen Lebenssituation erwischt. Also die hatte gerade eine schwierige Scheidung hinter sich. Dann kommt bei uns noch dazu, dass wir ja, also meine Mutter ist Deutsche, aber mein Vater war Jordanier. Ich bin auch in Jordanien geboren. Wir haben dann die ersten Jahre in England gelebt, weil er da gearbeitet hat. Und meine Geschwister sind bei der Scheidung bei meinem Vater in England geblieben. Das heißt, meine Mutter war dann nach der Scheidung getrennt von 2 von ihren 3 Kindern. Das heißt, mich konnte sie mitnehmen und mein Bruder und meine Schwester blieben in England. Und ihr ging es einfach, glaube ich, sehr schlecht. Und also im Nachhinein, als Kind nimmt man das ja unterschiedlich wahr, aber ich würde mal sagen, das war schon ein depressiver Zustand, in dem sie war. Und sie war hier, es war auch ehrlich gesagt alles schwierig, weil sie zudem, obwohl sie Deutsche war, hier als Ausländerin galt, weil sie ihre Staatsangehörigkeit verloren hatte. Das heißt, das Leben war einfach wahnsinnig kompliziert und traurig für sie. Und in dem Moment klingelte halt jemand und brachte ihr frohe Nachrichten. Ja. Und darauf ist sie augenblicklich eingestiegen. Nachdem sie auch vorher andere Sachen versucht hatte, muss man sagen, ich kann mich erinnern, wie war auch dann mal normal, sie war ja vorher evangelisch, nicht besonders gläubig, aber das hat sie durchaus auch versucht, da irgendwie Trost zu finden und so. Und das hat alles nicht funktioniert, wozu man einfach sagen muss, das ist halt das, was bei den Zeugen meiner Meinung nach ja oft so ist, dass sie am Anfang ja wahnsinnig freundlich und hilfsbereit sind und verständnisvoll und so. Und das war das, was sie brauchte. Und deswegen ist sie darauf angesprungen.
Ja, das erinnert mich gerade an diese Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt hatte, dass meine Eltern, als ich noch sehr klein war, regelrecht in die Flüchtlingsheime gegangen sind und versucht haben, oder bei Menschen, die aus anderen Ländern eben nach Deutschland gekommen sind, weil ich bezeichne das jetzt mal leichte Beute, sind, weil die kennen niemanden, haben da jemanden, der auf einmal sehr nett ist, sehr hilfsbereit und das Ganze, also so eine Fürsorge anbieten. Und das erinnert mich einfach gerade so total an die Zeit.
Ja, klar, das ist ja, man muss ja eine gewisse Empfänglichkeit dafür haben und entweder hat man die, weil man grundsätzlich nach einem Sinn sucht oder so, oder weil man halt in einer Krisensituation ist. Und bei meiner Mutter war es halt Zweiteres, würde ich einfach mal sagen. Und es war auch, das ist auch immer so dieses, wo ich selbst im Nachhinein immer so bei aller großer Kritik, die ich da habe, sitze ich manchmal dann da und denke, weiß nicht, was meiner Mutter passiert wäre, wenn sie das nicht gefunden hätte. Also so auf eine gewisse Art habe ich fast das Gefühl, für sie war es okay. Schwierig ist es natürlich, dass dann andere Unbeteiligte mit reingezogen werden, zum Beispiel ich. Dass man einfach denkt, wie ich ja bis heute immer auch sage, wenn ein erwachsener Mensch sich dafür entscheidet, aus freiem Willen, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Dass Menschen entscheiden sich auch für andere, meiner Meinung nach, schwierige, seltsame und gefährliche Dinge. Aber das große Problem sehe ich halt, wenn Kinder da mit reingezogen werden, ob nun durch Geburt, was noch mal extremer ist, oder wie in meinem Fall in einem Alter, wo du einfach ja gar nicht, du kannst ja gar keine andere Entscheidung treffen. Wenn du 6 Jahre alt bist und deine Mutter fängt mit sowas an, glaubt daran, du bist dabei immer, du gehst in die Versammlung, du studierst, sitzt beim Bibelstudium dabei und so weiter, dann hast du ja keine Wahl. Und das ist eben schwierig, vor allem wenn man bedenkt, was ja eben auch alles mit dranhängt. So an Indoktrination und Angstmacherei und
Ja,
so.
das ist ja genau das, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, dass es halt für die Kinder so, ja, schlecht ist einfach. Jeder Erwachsene kann da wirklich machen, was er will. Und ich verstehe das auch in meinem Familienkreis, warum meine Mutter dann nachher dahin gegangen ist. Und für sie ist es, glaube ich, wirklich das Beste. Und gibt ja einen ganz wichtigen Halt, wie du es auch gerade sagst, von deiner Mutter. Du wüsstest nicht, was da gewesen wäre, wenn sie nicht dahin gegangen wäre. Das kenne ich auch von meiner Mutter. Aber die Kinder sind halt dann die Leidtragenden, na, weil die von ganz klein auf oder in diesen wichtigen Jahren total verstört werden in ihrer Entwicklung. Aber nochmal, ich weiß gar nicht, glaub, das ist jetzt nicht, das hattest du nicht beantwortet. War sie extrem in ihrer Ausübung dann nachher, dass du dann auch sowas ganz Extremes mitleben musstest, praktizieren musstest, als sie dann sich hat taufen lassen auch oder als sie dann da voll drin war?
Das kann ich immer gar nicht so genau sagen. Also es ist ein eindeutiges Jein, weil ich glaube, in manchen Sachen war sie extrem. Bei manchen hatte sie aber, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein Phänomen von Konvertierten oder neu dazugekommenen, dass sie einerseits dann natürlich sehr dran glauben, aber andererseits ja eben auch andere Erfahrungen gemacht haben. Und dazu kam, dass wir natürlich eben nur zu zweit waren, also es nicht Mutter und Vater gab, die sich da irgendwie absprechen konnten, was so die Einhaltung von Regeln und so anging, sondern sie musste das alles mit mir ausmachen. Deswegen war sie manchmal, versuchte sie streng zu sein, was solche Sachen anging. Bei anderen Sachen hat sie das, glaube ich, einfach ignoriert. Also so, ich kann mich noch erinnern, dass sie zum Beispiel öfter mal darauf angesprochen wurde, dass sie doch bitte in der Versammlung keine Hosen tragen sollte. Und meine Mutter trug eigentlich fast nur Hosen. Und das hat sie einfach konsequent ignoriert. Also sie hat auch nicht darüber diskutiert, sondern sie hat es einfach nicht gemacht. Und so hatte sie halt manchmal auch in Bezug auf mich so Sachen, also zum Beispiel war Fernsehen von meiner Mutter aus nie ein Thema, also dass sie gesagt hat, guck das nicht oder guck das nicht. Das war eher eben auch das, was man in der Versammlung gesagt bekam, wo ich wusste, das ist jetzt schwierig und das sollte man lieber nicht machen oder Musik hören oder so. Meine Mutter hat sich in diese Sachen oft gar nicht bei mir reingemischt. Was ein Segen für mich war, weil das natürlich auf so einer popkulturellen Ebene eigentlich trotzdem Zugang zu allem hatte. Ich musste es halt mit mir selbst abmachen. Ich musste mit mir selbst irgendwie klar machen, ab einem gewissen Punkt ist es jetzt okay, Sympathy for the Devil von Stones zu hören, oder ist das schon, mache ich damit schon die Tür für die Dämonen auf oder so. Von ihr kam es letztendlich nicht. Insofern war das ganz okay. Für sich selbst war es aber trotzdem, also bestimmte Sachen waren einfach klar. Also es gab, natürlich trug sie und auch ich das Kärtchen dabei, keine Bluttransfusion. Und natürlich wurden einfach Feste nicht gefeiert und so. Also es gab da irgendwie keine, zumindest damals irgendwie keine, wie soll man sagen, Kompromisse. Interessant ist, dass sie später da manchmal so ein bisschen nachgelassen hat. Also sie hat durchaus mich später, also als ich dann schon erwachsen war, gerne mal am Tag vor oder nach meinem Geburtstag angerufen, um mit mir zu reden. Nicht um mir zu gratulieren, aber komischerweise war es dann immer am Tag vorher oder nachher, nicht an dem Tag. Hm. Und bei meiner Tochter, ich habe eine Tochter, die inzwischen 21 ist, war es dann so, die hat durchaus auch um ihren Geburtstag herum auch mal ein Paketchen gekriegt mit Geschenken drin. Natürlich nicht mit herzlichen Glückwunsch und Karte oder so. Also wo ich das Gefühl hatte, sie versucht da irgendwie ein bisschen zu schummeln, weil sie merkt, dass das eigentlich zum Beispiel für so ein Kind, bei mir war es dann nicht, noch nicht so, aber bei meiner Tochter war es dann so, dass das vielleicht schön ist, wenn die an ihrem Geburtstag was von ihrer Oma geschenkt
natürlich,
bekommt.
Ja. Also ich hänge immer noch mit meinen Gedanken bei der Hose in der Versammlung, ne? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ich habe das total verdrängt. Ja. Das ist so herrlich, wenn man dann mit anderen Ehemaligen auch spricht, die sagen dann irgendwas und dann kommt in deinem Kopf wieder, ah ja, stimmt. Und also ich habe dir zugehört, so ist es nicht, ne? Aber
ja, nur bitte.
Mein Kopf ist wirklich so, ja stimmt, als Frau darfst du keine Hose oder sollst du keine Hose tragen, ne? In den Zusammenkünften und auch in dem Haus-zu-Haus-Dienst.
Auch im Predigtdienst, ja. Genau. Also du sollst nicht. Genau. Also zumindest war es bei uns so. Ich höre da ja auch immer unterschiedliche Sachen von manchen Leuten, die halt sagen, bei ihnen war es halt ganz streng. Bei uns war es in der Versammlung so, ich glaube, so mittel. Also es war, man wurde schon mal auf sowas angesprochen, auch ich dann ab einem gewissen Alter, wo ich dann irgendwie dann doch mal eine Jeans in die Versammlung angezogen habe, weil ich da immer so ein bisschen, weil ich es einfach auch toll, ich wollte halt auch so sein wie die anderen und ich fand die Klamotten auch toll und ne, man redet jetzt bei mir von den 70ern, wo man einfach als, ich habe auch wirklich um jeden Zentimeter Haare über den Ohren gekämpft sozusagen. Ich wollte nicht so eine 50er-Jahre-Frisur haben, wie sie eigentlich gewünscht war in der Versammlung und habe also immer, war immer ein bisschen zu lang, die Haare, aber halt noch so, dass es durchging, aber es wurde schon angesprochen und da kam es natürlich auch wiederum nicht nur auf die Versammlung, sondern auch auf die Familie an. Ne? Also gab es da jemand, der da drauf bestanden hat und bei solchen Sachen, da war meine Mutter tatsächlich, ich will gar nicht sagen liberal, die war einfach ignorant, das hat sie nicht interessiert und das war für mich ganz gut. Also das war einfach für sie, wenn ihr das ja jemand gesagt hätte, sehr deutlich, dann hätte es vielleicht mir weitergegeben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hätte es auch ignoriert, wie sie es bei sich ignoriert hat. Also, keine Ahnung.
Ja, also das gibt's ja, gab's ja bei uns auch, da waren welche in der Versammlung, die haben die Sachen nicht so ernst genommen. Und ich komme halt aus einer Familie, die es sehr ernst genommen hat alles. Fast überernst dann auch, aber das ist ja halt der Unterschied. Ne? Manche waren extrem, andere wieder nicht. Trotzdem galten für jeden dieselben Rahmenbedingungen irgendwie, ne? Und auch galt für jeden, irgendwann kommt Hamagedon und da sind die Dämonen und da ist Satan und Sonstiges. Das war ja dann alles nachher eine Gewissensfrage. Hörst du dir jetzt die Texte oder die Lieder an oder nicht, ja? Also das wurde nicht kontrolliert, aber man hat auch einen Hinweis bekommen, wenn es mal nicht so war. Also oder wenn einer nicht so gerade gelaufen ist, sage ich jetzt mal so. Also so war es bei uns.
Ja, ja. Ich glaube ja, es ist sozusagen diese komische Mischung, also meine Erfahrung beim Zeugen Jehovas war, dass es eine komische Mischung ist aus Außen- und Selbstkontrolle. Also es gab Sachen, die ja einfach klar sind. Also wenn du konntest jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, übertreibe mal, vor der Versammlung vom Königreichssaal stehen und eine Zigarette rauchen, das wäre klar gewesen. So. Oder all die Sachen, die halt auch zum Ausschluss führen, das wurde natürlich von außen kontrolliert. Und dann gab es halt ganz viel, wo die halt einfach über Angst machen funktionierten. Also zum Beispiel über diese Frage, wenn ich das jetzt tue, ist das, was ja für Kinder vielleicht noch realer ist als für Erwachsene. Also kommen dann, könnten da die Dämonen kommen, so. Und das ist zum Beispiel für mich so eine wirklich traumatische Geschichte zu sagen, ich hatte wirklich Angst vor. Ich hatte richtig Angst vor, wenn ich was Falsches mache, dass dann irgendwelche Geister kommen und der Satan Zugang zu meiner Seele hat irgendwie. Oder Harmagedon war, man muss ja auch dazu sagen, ich gehöre ja tatsächlich als Kind zu der Generation, wo 1975 noch vor der Tür stand.
Und das war ja ist nie erwähnt worden in meinem Podcast. Kannst du es kurz aufklären, damit der Zuhörer auch versteht, was wir mit dieser Jahreszahl meinen?
Naja, 1975 ergab sich aus den, ja, wenn man es sich nochmal anguckt, ich bin jedes Mal wieder überrascht, diesen wahnsinnig obskuren Berechnungen, die sie anstellen, wo er eben die schon mit Russell, dem Gründer, angefangen haben, der ja auch schon sozusagen Harmagedon zunächst, ich glaube, für 1879 angekündigt hat. Und dann kam 1914. Und 1914 spielt eine sehr große Rolle in diesen ganzen Berechnungen, die sich ableiten aus biblischen Texten, aber natürlich vollkommen eine irre Eigendynamik haben, meiner Meinung nach. Und 1975 war, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es war quasi angekündigt als das Ende von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte. Das war so ein Ergebnis von diesen Berechnungen. Und das ist ja eine große Diskussion. Sie behaupten ja bis heute, sie hätten damit für 75 nicht gesagt, dass da Harmagedon käme. Und wenn man das mal sozusagen nachrecherchiert und guckt, es gibt tatsächlich jetzt nicht irgendwo schriftlich belegt, dass irgendwo steht, dass so wie sie es für 1914 oder dann auch für 1925 gemacht haben, dass gesagt wurde, 1975 kommt Harmagedon. Aber dieses Jahr wurde so bedeutsam gemacht und es wurde immer so aufgeladen mit, da wird etwas passieren, da wird wahrscheinlich etwas passieren. Es gab einzelne Reden, selbst auch von Leuten aus der leitenden Körperschaft, also der sozusagen des ZKs, der Zeugen Jehovas in Brooklyn, und auch von dem, glaube ich, damaligen Zweigdiener, also dem Leiter der deutschen Abteilung, die schon sehr, sehr deutlich wurden, die auch wirklich dahin gingen zu sagen, da wird es passieren. Aber es gab eben kein Schwarz auf Weiß, das irgendwo steht, 1975 kommt Harmagedon. Und darauf haben sie sich hinterher natürlich sehr bezogen, weil das, was ich auch erst später dann gelesen habe, auch eine große Austrittswelle bewirkt hat. Da sind viele weggegangen, enttäuscht, auch weil viele in ihrem Leben Konsequenzen gezogen hatten. Es gibt Leute, die haben ihre Häuser verkauft, die haben ihre Berufe aufgegeben, sind in den Pionierdienst gegangen und so weiter und standen dann auf einmal quasi am 1. Januar 1976 da und fühlten sich eingelegt. Und da gab es halt eine große Welle und daraufhin haben sie natürlich einen, finde ich, sehr perfiden Trick gemacht, dass sie dann gesagt haben, ja, wir haben das ja nicht so gesagt. Wer das so gedacht hat, hat selbst einen Fehler gemacht. Sie haben also eigentlich den enttäuschten Leuten die Schuld dafür zugeschoben. Und ich erinnere mich sehr deutlich daran, dass ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war, dass ich also die Äußerungen, die da getätigt wurden, so interpretiert habe, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert, dass es aber nicht hundertprozentig sicher ist, was aber auch nur gehießen hätte, dann passiert es wahrscheinlich 1976. So. Und das heißt, dieses Jahr 1975, da war ich, in dem Jahr wurde ich 11, habe ich durchaus in kompletter Panik verbracht, muss man so sagen. Weil ich natürlich mir bewusst war, dass so wie ich war, sagen wir mal so, dass es dann ein bisschen Entscheidungsfreiraum gab, ob ich nun ein ordentlicher Zeuge bin oder nicht. Weil ich habe durchaus natürlich wie jedes Kind mal hier gelogen und da mal das gemacht. Ja. Und ich bin ja in so einer durchaus etwas tougheren Sozialwohnungssiedlung groß geworden, wo man auch durchaus, um anderen was zu beweisen, mal irgendwo was geklaut hat und so. Und dann hatte ich natürlich ein schlechtes Gewissen und so weiter. Aber mir war klar, ich werde nicht durchgewunken. Also Jehova muss schon sehr gutwillig sein, um mich durchzulassen.
Ja.
Und insofern war mein Gemütszustand. Ich hatte panische Angst. Ich hatte panische Angst, dass Armageddon kommt und ich draufgehe. Und das zu der panischen Angst vor den Dämonen und anderen. Also ich meine, ich glaube, ich war auch, wahrscheinlich bin ich es auch immer noch, relativ angstbegabt. Dazu kamen noch so Ängste. Ich weiß noch, weil ich habe immer diese Geschichten gelesen über die Verfolgung. Damals war es sehr groß in Malawi, einem afrikanischen Land. Und dann gab es immer noch die Geschichten aus dem Dritten Reich und so. Und ich hatte irgendwie dauernd Angst, das kommt auch wieder. Und dann müssen wir irgendwie in Lager und was weiß ich alles. Und das ist eben, da wir vorhin von den Kindern redeten, das, was ich ihnen halt wahnsinnig vorwerfe, dass ich Jahre meines Lebens in Angst verbracht habe, unnötigerweise.
Ja, natürlich. Und du bist da nicht allein. Also ich kenne viele oder sehe, was in diesen Aussteigerportalen berichtet wird. Also es gibt viele, die wirklich vor Armageddon heute noch Albträume haben, weil sie das als Kind so aufgenommen haben oder so bildlich ja sich vorgestellt haben. Ich bin da zum Glück weniger betroffen. Ich habe das interessanterweise überhaupt nicht so für voll genommen. Aber wahrscheinlich ist in mir einfach so wirklich diese innere Stimme so stark gewesen und hat mich da also so desinteressiert zuhören lassen zu dem an dem Ganzen. Aber wie gesagt, es gibt viele, die da wirklich heute noch als aus ihrer Vergangenheit drunter leiden. Also es muss furchtbar sein. Aber die Zeugen tun ja auch viel dafür, durch die ganzen Bilder, durch das, wie sie es beschreiben, durch das, was man sich permanent in den Versammlungen jede Woche anhört, durch die Trigger Words, bezeichne ich die jetzt mal, diese große Drangsal. Und also meine Mutter hat auch oft gesagt, deine Oma war im KZ und wir wären jetzt auch im KZ, wenn wir in der Zeit gelebt hätten. Und ja, das war nicht wirklich in Kinderohren angenehm.
Ja, ja, und bei mir war es, also ich muss glücklicherweise sagen, diese Armageddon-Angst, selbst als aufflammendes Ding, habe ich schon lange nicht mehr. Das habe ich auch gelesen, dass viele Leute das immer mal wieder, gerade natürlich welche, die relativ frisch weg sind, die dann bei irgendwelchen, schlimmen Naturgeschichten oder so dann augenblicklich intuitiv diese Angst wieder kriegen. Aber ich kann mich erinnern, als ich weggegangen bin, also als ich mit 15 gesagt habe, ich lasse das, habe ich das eigentlich in einem Bewusstsein gemacht, dass ich dachte, ich bin mir nicht sicher, aber das kann sehr gut sein, dass sie recht haben und dass ich eben bei Armageddon, was in nicht allzu langer Zeit kommen wird, vernichtet werde. Aber es ist mir jetzt egal, weil ich das so schlimm finde, was da passiert, dass ich dann lieber sterbe, als das weiter mitzumachen. Und das war für mich damals komischerweise ein vollkommen schlimmer, aber ein schlüssiger Gedanke, wenn ich mir im Nachhinein überlege, dass ich das mit 15 denken musste, finde ich das wahnsinnig grausam, dass man jemand in eine Situation bringt, wo er sich selbst denkt, okay, dann gehe ich halt drauf, aber ich mache das Spiel nicht mehr mit. So.
Was halt ziemlich stark ist auch, ne, von deiner jugendlichen Kraft her. Also, ich höre jetzt auch daraus, dass es deine Entscheidung war, dass du gegangen bist. Und
ich war auch glücklicherweise, das muss man auch sagen, das, was das Verhältnis zu meiner Mutter ein bisschen erleichtert hat, ich war nicht getauft. Ich war halt 15 ungetauft und wurde deswegen nicht ausgeschlossen, was ja einfach in der Konsequenz bedeutet, es gibt jetzt nicht diese ganz relativ klare Ansage, dass man mich meiden muss und so weiter. Insofern stand meine Mutter nicht vor dieser schwierigen Entscheidung, so wo ich auch nicht weiß, was hätte da bei ihr gesiegt. Hätte da ihre manchmal vorkommende Bockigkeit gesiegt oder hätte sie doch gehorcht und hätte den Kontakt zu mir abgebrochen? Und also das war nicht das Problem.
Wurdest du denn forciert, dass du dich taufen lassen musst oder sollst? War das ein Thema für dich?
Nee, noch nicht, weil also damals war das so, die haben noch nicht so früh getauft. Also ich habe das sozusagen später dann wahrgenommen, dass es auch inzwischen ja teilweise wirklich 12-Jährige getauft werden. Das war, wäre damals kein Thema gewesen. Da sagte man immer, sie haben immer sehr darauf bestanden, ja auch in ihrer Propaganda quasi, zu sagen, wir haben Erwachsenentaufe, bei uns entscheiden sich erwachsene Menschen, was in der Realität bedeutete, dass man eben so mit 15, 16, 17 darüber nachdachte und es dann in diesem Rahmen irgendwann gemacht hat. Das heißt, ich bin quasi genau an dem Punkt ausgestiegen, als es hätte Thema werden können.
Zum Glück.
Wobei ich schon, ja, zum Glück, also in vielerlei Hinsicht eben, ne, in Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, aber auch, weil es natürlich immer schwieriger wird, glaube ich, je später man das macht. Mhm.
Ja, und wegen dieser Ächtungsgeschichte, also dass du da wirklich dann.
Ja, ja, eben.
Also das ist schon wirklich ein Klopper. Also diese Grenze dann oder dem dann entgegenzugehen, dass du damit rechnen musst, dass keiner mehr mit dir redet und dass du so ausgegrenzt wirst, das ist ja, war, wo viele dran auch scheitern. Also ich ja auch ein großes Problem hatte mit Namen.
Ja, ja, klar.
Bei mir kam.
Und da muss ich sagen, dass.
Sag, ja.
Ja, bitte.
Nee, sag ruhig, es ist
ja, bei mir war es tatsächlich eben in dieser Verbindung, A, ich war noch nicht getauft, B, es gab irgendwie eine Welt, die zwar nicht sehr präsent war, aber doch, es gab eine Welt, ich hätte irgendwie gesagt, meine Geschwister ansprechen können oder so, was ich real gar nicht gemacht habe in dem Moment. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, ich habe immer Freunde aus der Welt gehabt, sozusagen, weil es bei uns in der Versammlung auch nicht so viele Kinder gab und so. Und das heißt, ich habe in dem Moment war klar, es wird wahrscheinlich, was auch so war, es gab durchaus auch aus meiner Zeugenverwandtschaft dann welche, die trotzdem nicht mit mir mehr geredet haben, obwohl ich weder getauft noch ausgeschlossen war, dass sowas passieren würde, war mir klar. Aber es war klar, meine Mutter wird jetzt nicht dazu gezwungen. Es war klar, es gibt meine Geschwister, die zwar in England lebten, aber okay, es gibt sie. Und es war klar, ich hatte Freunde und natürlich in einem Alter, 15, wo ja Freunde sehr wichtig sind. Und ich bin nicht in dieses Bodenlose gefallen, dass auf einmal meine sozialen Kontakte alle weg waren. So, sondern es war eher sozusagen auf der sozialen Ebene fast eine Befreiung, weil ich wusste, ich muss da jetzt nicht mehr dreimal die Woche hingehen. Damals ging man ja auch noch dreimal die Woche. Ich muss nicht mehr in Predigtdienst gehen oder nicht mehr, was ich, glaube ich, so das letzte halbe Jahr gemacht hatte, deswegen lügen. Da bin ich auch schon nicht mehr in Predigtdienst gegangen, habe aber trotzdem noch die Zettelchen abgegeben und habe irgendwie 10 Stunden draufgeschrieben oder irgendwas.
Schlingel.
so fiktiver Predigtdienst. Virtueller Brief. Und das fiel alles auf einmal von mir ab. Das Einzige war halt dieses, und das war schlimm genug, war halt das, dieses Gefühl zu sagen, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ich recht habe. Moralisch, glaube ich, habe ich recht. Aber es kann eben trotzdem bedeuten, dass die sozusagen, wie soll man sagen, theoretisch, faktisch recht haben und ich draufgehe. Und das riskiere ich jetzt halt, weil ich kann nicht so leben. Ich glaube, das ist auch dieses, ich habe es ja gar nicht so als Stärke empfunden, sondern das war für mich einfach so ein Ding, dass ich mir selbst gesagt habe, es geht nicht. Also entweder bringe ich mich um, wenn ich das weitermachen muss, oder ich fange an, richtig harte Drogen zu nehmen, so, um mich wegzuknallen, oder ich sage halt tschüss. So, das war für mich so dringend, so elementar zu sagen, ich muss mich davon befreien, weil das sozusagen allem widersprochen hat, was ich in dem Moment angefangen habe, selbst zu denken. So, weißt du, von wie man leben soll, wie man mit Menschen umgehen soll, wie man Menschen beurteilen soll. Es war auch so eine Zeit, wo ich angefangen habe, irgendwie politisch zu werden und wo ich mitgekriegt habe, da gibt es irgendwie Freunde, die sind schwul oder lesbisch und ich soll die jetzt verurteilen für das, was sie einfach sind, ohne dass sie jemand was Böses tun. Und das konnte ich alles nicht und das wollte ich nicht.
Das sind ja schon wirklich harte und Signalgedanken, die du da hattest. Also wenn man sich so schlimm fühlt, was ich total nachvollziehen kann, weil ich diese Gedanken dann nach dem Ausstieg hatte. Also ich bringe mich um, aber weil man halt gar nicht mehr so klarkommt. Das ist zwar auch nochmal eine andere Ebene, in die man da absteigt, aber das schon, da spürt man, dass das einfach nicht richtig ist, was da, egal was es jetzt ist, ja, wenn man so Gedanken hat, dass da irgendwas falsch ist.
Ja. Ja, und diese Gedanken werden ja nicht irgendwie aufgefangen. Also das ist ja so, ist ja nicht so, dass da jemand auf dich zukommt und das ernst nimmt in dem Sinne, sondern ernst genommen wurde bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, ich gehe weg, ich komme nicht mehr. Und dann haben sie mir halt den Kreisaufseher, der gerade zu Besuch war, auf den Hals geschickt. Oder ich erinnere mich noch, ich lag irgendwie im Krankenhaus, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, nichts Dramatisches, aber ich lag halt irgendwie eine Woche im Krankenhaus. Und dann haben sie mir echt einen von den Ältesten da ins Krankenhaus geschickt. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit dem auf dem Flur da im Krankenhaus saß und diskutiert habe. Und eigentlich wollten sie wollten sich ja nicht um einen kümmern, sondern sie wollten dir sagen, lass das, hör auf damit, komm zurück, du bist auf dem falschen Weg, wenn du so weitermachst, wirst du vernichtet werden. So. Also kein in dem, wenn man mal so eine Idee von Seelsorge ernst nehmen würde, sich um jemanden kümmern und über Zweifel reden und so, sondern es war einfach ganz klar, wenn du da weitermachst, dann bist du sozusagen auf dem Highway to Hell.
Du hast vorhin gesagt, dass du gedacht hast, es ist mir dann auch egal, wenn jetzt Hamageddon kommt, ja. Aber ich gehe. Hattest du danach noch länger auch Zweifel oder das Gefühl, oh Gott, vielleicht haben die doch recht? Gab es das bei dir?
Ja, das gab es schon. Also das gab es, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich würde es mal vermuten, es waren bestimmt so 3, 4, 5 Jahre, die nicht eindeutig waren. Wo ich glaube ich, nie daran gezweifelt habe, dass es richtig war, wegzugehen, also die Zeugen zu verlassen, weil ich es einfach falsch finde. Und trotzdem war das natürlich paradox und trotzdem war das dieses Ding da, sie könnten Recht haben. Und und das bedeutet eben Vernichtung bei Armageddon. Und was aber natürlich in der Konsequenz auch bedeutet, dass man denkt, okay, vielleicht gibt es Jehova und vielleicht ist das alles so, wie die das sagen, aber dann ist er halt ein grausamer Gott, mit dem ich nichts zu tun haben will. Und wenn er so mächtig ist, mich trotzdem vernichten zu können, dann gut, dann habe ich halt verloren. Aber es ist nicht richtig so. Dann, wenn er so ist, dann ist er nicht besser als Satan oder was auch immer. Das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und bis ich zum Beispiel an einen Punkt kam, und das hat eben auch mit diesen tiefen Ängsten zu tun, dass ich für mich zum Beispiel sagen konnte, ich glaube nicht mehr an Gott oder ich bin Atheist. Das war wahnsinnig lange so. Es ist auch zum Beispiel was ich heute gar nicht mehr so sagen würde, weil ich würde eher so sagen, ich bin Agnostiker, was weiß ich, was, ob es irgendwas gibt, kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, aber eine Zeit lang hätte ich wirklich sehr deutlich gesagt, ich bin Atheist. Aber an diesen Punkt zu kommen, das dauerte bestimmt 10 Jahre, weil ich augenblicklich, wenn ich sowas ausgesprochen habe, sozusagen nicht im Gedanken, aber im Gefühl, dass spürte, ich könnte bestraft werden dafür. Weißt du? Und das ist...
Ich verstehe das. Also ich habe ja heute noch, und das ist 20 Jahre, nachdem ich raus bin, aber wie gesagt, ich war von Geburt an 20 Jahre drin, noch wenn irgendwas von Seiten meiner Mutter kommt, also von dem Part, der noch drin ist, dass in mir ein Reflex sagt, oh Gott, vielleicht haben die recht. Mhm. Und diesen Reflex kann ich gar nicht beeinflussen. Nee. Der ist einfach, der ist da. Ich will nicht, dass der da ist und mein Kopf weiß das auch alles. Und das ist schon ganz schön machtvoll. Also was da im Inneren noch so passiert.
Es ist auch interessant, wo, also das ist ja eben wahrscheinlich bei jedem oder mit Sicherheit bei jedem anders oder bei jeder, wo man auf solche Sachen anspringt. Wie gesagt, bei mir ist es nicht so dieses, was ich teilweise gar nicht glauben konnte, aber ich glaube, es sind Menschen natürlich, dass Leute wirklich, wenn ein schlimmes Gewitter ist, dass sie denken, oh Gott, jetzt ist es soweit. Habe ich, glaube ich, auch nie gehabt. Aber ich habe so Sachen, also zum Beispiel diese Dämonenangst ist so gigantisch, dass ich könnte mir bis heute nicht den Exorzisten angucken. Okay. Ich habe interessanterweise jetzt für diese Internetserie, die ich gemacht habe, habe ich ja mal so kleine Clips aus teilweise so Zeugen Jehovas Originalmaterial, irgendwelche Reden, die ich von ihren Homepage habe und so, und dann kombiniert mit anderen Sachen, habe ich so einen Mini-Clip, Mini-Ausschnitt aus einem Exorzisten genommen, als es eben um Dämonen und so die Angst ging. Das war für mich richtig eine Herausforderung, dieses Ding da rauszuschneiden, das da einzusetzen, das zu benutzen. Mhm. Und es ist komplett irrational, weil ich es einfach natürlich nicht für 10 Pfennig daran glaube, so wenn man mich fragen würde, dass es das gibt und ich auch ansonsten überhaupt keinen Ader habe heute für irgendwelche, noch nicht mal für spirituelle Dinge, also wo ich einfach sage, Leute, ich bin wahrscheinlich aus guten Gründen möchte ich rational denken und sowas, und es ist natürlich bei bestimmten Triggern totaler Käse. So, die funktionieren nach wie vor. Und früher war es halt, war's ganz schlimm. Ich erinnere mich, dass ich mal, da war ich, weiß ich nicht, 19 oder so, und damit auch schon wieder 4, 5 Jahre da weg. Da bin ich mit einer Freundin, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir kamen, aus Hamburg oder so, getrennt nach Kassel, wo ich damals noch wohnte. Und wir waren irgendwie ein paar Tage in Hamburg gewesen, und dann trampten wir zurück und kamen in Hannover nicht mehr weiter. Lustigerweise, wo ich heute lebe, in Hannover. Und sie hatte eine alte Schulfreundin, die nach Hannover gezogen war. Und dann rief sie die an und ob wir da pennen könnten und so. Und dann sagte sie, ja, klar, und holte uns ab. Und ihre Eltern waren nicht da und wir waren bei ihrem Zimmer. Und dann fing die an zu erzählen, dass sie so spiritistische Sachen macht, Gläserrücken und weiß der Geier alles. Und das hat mir in mir eine Panik ausgelöst, dass ich mich die ganze Nacht zitternd sah, und ich natürlich überhaupt nicht schlafen konnte. Und ich saß die ganze Nacht da, panisch, angsthabend, bis es irgendwie hell wurde, da ließ es dann wieder nach, weil ich irgendwie dachte, jetzt passiert was. Mhm. Und das ist sozusagen, glaube ich, beim richtigen Trigger in abgeschwächter Form würde es wahrscheinlich immer noch funktionieren. Und das ist, ist natürlich furchtbar, sowas.
Ich werde deinen YouTube-Kanal auch in den Shownotes erwähnen, dann können die Zuhörer, wer möchte, da gerne mal drüber gucken, um zu verstehen, was du meinst.
Ja, klar.
Nochmal zurück zu deiner Phase, wo du dazugekommen bist. So 11 Jahre alt warst du da, ne? Hast du
mit 6.
Mit 6, also, so war das, genau.
Also meine Mutter fing an, die Bibel zu studieren, als ich 6 war.
So war das, genau. Warum habe ich jetzt 11 im Kopf? Ich weiß gar nicht,
keine
was.
Ahnung.
Mit 6.
So.
Okay, da bist du ja noch Kleinkind, da hast du es wahrscheinlich in der Schule, du bist ja dann in die Schule so eingestiegen, dass du das und das und das nicht darfst.
Mhm.
Da hattest du wahrscheinlich nicht wirklich das Gefühl, oh, jetzt beginnt hier ein mega Cut für mich. Alles, was gestern war, das darf ich nicht mehr, und heute muss ich den Freunden sagen, du, ich kann nicht mehr mit dir Geburtstag feiern oder so. Oder gab es doch schon so in der Richtung sowas für dich, wo du sagst, okay, nee, jetzt hier geht's nicht mehr?
Naja, für mich in meinem Gefühl schon. Es war tatsächlich so, glaube ich zumindest, dass es in der Schule relativ von Anfang an so war, dass ich das eben gesagt wurde, ich bin Zeuge Jehovas und ich feiere kein Weihnachten, ich feiere kein Geburtstag und so weiter. Für mich war es selbst doch ein bisschen so, weil ich das ja doch kannte. Also jetzt nicht so ausführlich, weil ich ja noch sehr klein war, aber ich konnte mich schon an Weihnachtsfeiern erinnern, ich konnte mich auch an Geburtstagsfeiern erinnern und was geschenkt zu bekommen, und das hörte halt auf einmal auf. Habe ich aber gar nicht so als dramatischen Erinnerung, weil ich das ja selbst auch irgendwie richtig fand. Ich fand eher, dass man da immer wieder darauf hinweisen musste in der Schule und so, und sich damit ja jedes Mal zum Außenseiter machte. Mhm. Das fand ich halt furchtbar. Diese blöde, da gibt dir jemand irgendwie eine Einladungskarte zu seinem Geburtstag und du sagst, nee, ich darf nicht kommen. Und die gucken dich an wie ein Auto und sagen, wieso darfst du nicht kommen? Und sagen, ja, weil wir das nicht feiern. Und das, wieso feiert ihr das nicht? Und also diese absurden Situationen, wenn ein 7-8-Jähriger einem anderen 7-8-Jährigen erklärt, dass er keinen Geburtstag feiern darf, weil Johannes der Täufer am Geburtstag von Herodes geköpft wurde. Das ist natürlich komplett Balla-Balla. So. Aber das sind ja die Begründungen, die da geliefert werden. Ne? In der Bibel wird kein Geburtstag gefeiert, es gibt nur da wird es erwähnt. Und da passiert dann halt was ganz Furchtbares. Und dein Gegenüber versteht es entweder überhaupt nicht oder muss dich halt für komplett bekloppt halten, ne? weil du ihm so eine Splatter-Geschichte erzählst. Ja. Und das halt immer wieder und jedes Jahr wieder zu Weihnachten, wo man dann hast du wieder irgendwie einen neuen Lehrer, wo du sagen musst, nein, ich darf hier keine Sachen basteln und so weiter. Das fand ich halt einfach furchtbar, was diese Schulgeschichten anging. Oder auch so, die wissen, ja, du hast Geburtstag und warum feierst du nicht, warum lädst du uns nicht ein und dann erklärst du es wieder und dann irgendwann habe ich auch angefangen, Sachen zu erfinden. Ich habe auch angefangen, Leuten, die es nicht wussten, dann zu sagen, doch, ich habe das und das zum Geburtstag bekommen oder zu Weihnachten. So,
Dann hast du ja, also das sind ja die Sachen, mit denen ich auch konfrontiert war. Ja, klar. Und die Pubertät für dich, war die auch so furchtbar wie für mich, wo ich ja das Gefühl habe, ich durfte das gar nicht, ich durfte nicht pubertieren und rebellieren. Okay, du bist mit 15 raus, ja, du warst auch ein Spätpubertierer oder das war die Pubertät und hast du gesagt, radikal, jetzt reicht's.
Klar ist es ja, ich meine, das Problem ist ja, Pubertät ist ja so ein vielschichtiges Ding, wo ja auf allen Ebenen was passiert und eigentlich muss man sagen, sind alle diese Ebenen verboten. Also du darfst weder anfangen, selbst zu denken und zu sagen, wenn man jetzt so, ich habe relativ früh angefangen zu lesen, wo man ja auch sagen muss, das ist ja auch so das finde ich bis heute eine interessante zweischneidige Sache, weil du wächst als Zeugen Jehovas ja Kind ja als lesendes Kind auf, weil alles sich über diese Bücher und diese die zwar alle stinklangweilig sind und so, aber es geht immer um Schrift, es geht immer um alles ist niedergeschrieben und wenn es nicht niedergeschrieben ist, wird es in Worten also verbalisiert in Ansprachen und so weiter. Es ist also ja keine mystische Religion, wo man irgendwie spirituelle Erfahrungen macht, sondern es ist alles Wort, Wort, Wort. Und das ist natürlich interessant, dass dadurch ein Buch für mich schon immer wichtig war. Und ich aber auch schon immer dann angefangen habe, andere Sachen zu lesen. Und in der Pubertät natürlich dann angefangen habe, mich für, wie man es dann, also sozusagen auf dem Level, auf dem man das tut, aber durchaus so für Philosophie und für Politik und so weiter und Literatur natürlich zu interessieren. Und eigentlich sollte man das ja alles nicht, ne? Weil das ist natürlich so wie jede höhere Bildung einfach gefährlich ist. Und sie haben, muss ich ja immer wieder sagen, sie haben Recht. Sie haben natürlich Recht in ihrer Logik, weil alles, was du an Bildung aufnimmst, dich potenziell davon wegbringt, weil es dich nämlich zum eigenen Denken und zum Erweitern deines Horizonts ermuntert. Und das war alles nicht.
Hat da keiner raufgeguckt irgendwie, ob du das jetzt oder was du da liest oder so?
Nee, nicht richtig. Also ich weiß, dass es nicht so richtig gern gesehen war, dass ich aufs Gymnasium ging. Das war halt aber ein Ergebnis, glaube ich, auch wieder so der interessanten, für mich nützlichen Ignoranz meiner Mutter. Also meine Mutter ging davon aus, ich war ganz gut in der Grundschule und dann ging davon aus, ja, der ist ganz gut, der muss nicht auf die Hauptschule, der geht jetzt hier auf die Realschule bei uns um die Ecke. Und dann kam halt meine Klassenlehrerin, Gott segne sie, falls es ihn gibt, die kam halt wirklich und hat gesagt, nee, der Junge geht mal schön aufs Gymnasium. Und da war weil der kann das und der soll das machen. Und dann war meine Mutter so, ja gut, wenn die Lehrerin das sagt, dann macht sie es halt so. Ne? Und hat sozusagen diese ganzen Ansagen von höhere Bildung sind nicht so gut und so weiter, hat sie dann mal wieder ignoriert. Und insofern war ich natürlich irgendwie in einem Umfeld dann, wo ja das eben auch gut war und wo es auch sozusagen gewertschätzt wurde und belohnt wurde, viel zu lesen, viel zu wissen, in der Schule eben. Und von außen haben, also die Zeugen selbst, meine Mutter war das relativ egal bis zum gewissen Punkt, und die anderen haben es einfach nicht mitgekriegt. Die wussten ja nicht, was ich in der Schule mache und womit ich mich beschäftige sonst. Und deswegen konnte das passieren, und das war natürlich auch ein Segen. Trotzdem war ich mir bewusst, dass viele Sachen, die ich dann las, egal was, ob nun, womit man beim anderen Pubertätsfeld waren, wenn irgendwie Sex drin vorkam oder so, habe ich natürlich gemerkt, ich lese das und das ist jetzt wahrscheinlich nie in Ordnung, wenn ich das tue, aber ich mache es trotzdem. Und ja, und das ist natürlich auch alles, was du hast irgendwie eine erwachende Sexualität, die die ja auch zumindest in meinem Fall sehr unschuldig war, aber irgendwie trotzdem natürlich da. Und du kriegst trotzdem vermittelt, das ist nicht okay, das soll nicht sein, und liest diese grotesken Sachen. Wir hatten damals, bei euch war es dann wahrscheinlich schon was anderes, ein Buch, das hieß Mache deine Jugend zu einem Erfolg.
Kenne ich auch noch.
Schön. Einer dieser grotesk bürokratischen Titel, die sie ja gerne haben. Und da steht dann eben drin, dass Masturbation der direkte Weg zur Homosexualität ist und was auch immer alles. Und wo du, was ja an sich schon ein grotesker Gedanke ist, und im zweiten Schritt muss man sagen, ja, selbst wenn. Aber trotzdem ja, sind das so die Sachen, wo du denkst, alles, was jetzt mit dir passiert, im Kopf, in deinem Körper, ist nicht okay. So, sondern es soll anders sein. Du sollst das eben nicht denken, du sollst das nicht tun, du sollst dich dafür nicht interessieren. Das habe ich schon auch so. Und das war sicherlich auch der Punkt, ein Punkt, warum ich das so unmenschlich fand und dann mit 15 gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, ich bin, die fesseln mich. Also und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin in jeder Hinsicht, mein Gehirn, mein Körper wird ja, gefesselt, wird in Schellen gelegt und wie auch immer. Und ich das Gefühl hatte, das ist nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Ich bin nicht, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich hatte immer das Gefühl, egal was ich für einen Scheiß gemacht habe oder wo ich was übertreten habe und so. Ich glaube, und das war ein Segen, dass ich in mir irgendwie dann doch das Gefühl hatte, ich bin nicht böse. Weißt du? Ich hatte das Gefühl, ich bin kein böser Mensch. Und es ist nicht in Ordnung, mir zu sagen, ich sei ein böser Mensch, wenn ich doch niemandem was tue. Was nicht heißt, dass ich... Ja, das ist...
Dass du das Gefühl hattest, auf jeden Fall.
Ja, es wurde mir auch, aber irgendwie auch erst später so richtig klar, dass es vielleicht einen Anteil eben hatte, trotz natürlich Schuldgefühle, die ich hatte und was ich mich auch schlecht gefühlt habe und auch das Gefühl hatte, das ist nicht gut, was ich jetzt mache oder sonst wie. Trotzdem, glaube ich, hatte ich tief drin das Gefühl, ich bin kein böser Mensch. Und das hat mich vielleicht auch ein bisschen gerettet.
Zum
auch
Glück.
Durch die Pubertät. Ne? Also,
Es ist dann spannend, was dann doch von der Natur her in einem dann doch wirkt. Ja, das finde ich ja bei mir dann auch so interessant, obwohl das so alles extrem war, hat irgendwas in mir dann gesagt, das ist nicht deins. Nee, das geht nicht. Und das Gefühl war so stark, und das kam ja nicht, weil irgendeiner von außen mir das gesagt hat, sondern weil es in mir gelebt und gewohnt hat, ja. Und dafür kann man einfach nur jeder dankbar sein, der das, auch in deinem Fall, dass du diese wichtigen Überlebens- und Lenkgefühle, also die dich in die, in Anführungsstrichen, richtige Bahn gelenkt haben, in die, davon weg, dass die einfach in dir gelebt haben und da waren, ja, und zu dir gesprochen haben. So ungefähr.
Ja, ich glaube, man braucht solche Ankerpunkte, die einem da, ne, und ich glaube, die sind bei manchen hier und bei manchen woanders. Also manche haben halt weniger dran geglaubt, vielleicht aus irgendeinem Grund. Wie du ja auch sagst, du hattest vor Harmagedon irgendwie gar nicht so eine Angst. Und bei anderen sind es halt, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir war es halt dieses Gefühl und auch eben so ein Widerspruchsgeist, der, ohne dass ich das damals eben reflektiert hätte, mir gesagt hat, man kann sich nicht so sicher sein über eine Sache. Weißt du, dieses hundertprozentige, das so ist es wahr und ja, auch in der Argumentation ist es ja eigentlich immer wieder, es ist wahr, weil es wahr ist. Also es wird ja nicht argumentiert, sondern weil Jehova das so will, ne, was ja nichts anderes ist, zu sagen, es stimmt, was stimmt. Und das hat mich eben, glaube ich, schon damals, habe ich gesagt, das kann ich sagen, man muss irgendwie immer zweifeln und jetzt nicht in einem selbstzerstörerischen Sinne, sondern einfach sagen, okay, ich brauche Argumente. So. Mhm. Und das ist natürlich das Gegenteil eigentlich von einem so naiven Glauben, wie ihn ja viele fundamentalistische Religionen haben. Da zählen Argumente nichts.
Hm. Wie bist du eigentlich dann mit dem Haus-zu-Haus-Dienst umgegangen? Also den hast du ja auch absolviert.
Ja, natürlich, klar.
Oder nicht nur gefaked?
Nein, gefaked habe ich es nur am Ende. Das war dann, wo ich einfach nicht mehr wollte. Nee, ich bin in so einer wahnsinnigen Ambivalenz. Also ich war manchmal auch stolz, das machen zu können und habe es auf einer Ebene gerne gemacht, weil ich ja dran geglaubt habe und dachte, das ist, dann muss man das auch machen, weil es richtig ist. Gleichzeitig hatte ich auf der Kinderebene einfach Angst, den Klassiker Klassenkameraden zu begegnen, also dass jemand die Tür, was auch dann mal passierte, und man da auch wieder in ratlose Gesichter blickt, weil selbst wenn die wussten, dass ich Zeugen Jehovas bin, was in meiner Klasse selbst ja die natürlich alle wussten, wussten die natürlich nicht, was das bedeutet. Und die wussten vor allem nicht, dass es bedeutet, dass man bei uns damals Sonntagmorgens, auch noch Sonntagmorgens, muss man sich vorstellen, wo die Leute noch überhaupt keinen Bock drauf haben.
Sonntagmorgens?
Ja. Wir gingen immer, ich weiß nicht, ob das bei uns so speziell war. Ich lese jetzt oft, dass gerne Samstag in die gegangen wurde. Bei uns
samstags noch, ja.
Sonntagmorgens um 10 war Treffen. Und
Treffpunkt,
genau. Und dann wurde das der Tagestext aus dem Jahrbuch gelesen und Grüppchen gebildet. Und dann ging es los. Und meistens so bis 12, halb eins. Also bis die Leute eigentlich tatsächlich wirklich am Mittagstisch saßen und nicht mehr aufgemacht haben.
Also kurz zum Verständnis der Zuhörer. Wir reden von einem Tag in der Woche, der so angesetzt war, dass man sich dort explizit nochmal getroffen hat. Genau. Und so einen Treffpunkt hatte von einer Viertelstunde, wo man einen Bibeltext kurz betrachtet hat. Dann wurde man eingeteilt oder man hatte dann schon einen Partner, mit dem man gehen wollte. Und dann ist man losgegangen. Man ist aber trotzdem auch noch unter der Woche, hat man sich dann in der Versammlung verabredet, für unter der Woche nochmal 1, 2, 3 Stunden gehen. Und das konnte man oder sollte man ja dann schon häufiger machen. Also kann da schon eine Woche ausgesehen haben, dass man Dienstag 2 Stunden gegangen ist, am Donnerstag nochmal 2 Stunden und dann halt diesen extra Tag, der bei uns Samstag war und bei denen dann halt Sonntag, nur nochmal für die Zuhörer. Nicht, dass die denken, nee, das war doch dann nur Samstag oder Sonntag.
Nein. Das war, ich bin relativ selten unter der Woche gegangen. Das war auch, glaube ich, auch meine Mutter hat es ab und zu gemacht, aber da wurde ich irgendwie nicht so angehalten. Kam mal vor, dass ich da, oder auch, dass mich jemand angesprochen hat, wahrscheinlich, weil sie dachten, so, der muss man jetzt ein bisschen beschäftigt werden oder so. Dass mich Erwachsene angesprochen haben, in der Versammlung gesagt haben, gehst du mit mir am Mittwoch in Predigtdienst und so. Aber es war jetzt bei mir nicht regelmäßig. Regelmäßig waren die Sonntage. Die Sonntage waren halt immer, und das war damit dann ja auch so ein Hardcore-Tag. Also weil wir auch Sonntagnachmittags dann Versammlung hatten, also Vortrag und Wachturmstudium. Das heißt, der Sonntag war ausgefüllt. Morgens eben Predigtdienst, dann gab es irgendwas zu essen und dann gingen wir in die Versammlung und das, dann konnte man vielleicht abends nochmal kurz ein bisschen Fernsehen gucken.
Das ist so eine Überstressung der Kinder, so sehe ich das ja, ne? Weil also
total.
Du hast ja in der normalen Arbeiterwelt 2 Tage frei und die dann am Wochenende, wie es so früher klassisch war, aber du bist ja auch, also ich kann mich ja auch erinnern, dass ich in den Anfang der, Mitte der 80er Jahre, weil ich bin 80 geboren, samstags noch zur Schule gegangen bin. Das hieße ja, dass du von Montag bis Samstag eigentlich dein Schulprogramm hattest und Sonntag gar keine Zeit zum Ruhen oder Ausruhen hattest.
Ja, also ich hatte tatsächlich es gab keinen Tag, wo ich zum Beispiel hätte ausschlafen können, weil ich eben samstags noch Schule hatte. Ich weiß nicht, irgendwann wurde es dann bei uns, kann ich aber nicht genau sagen, wann das war, hatten wir dann nur noch jeden zweiten Samstag. Schule. Aber es war eigentlich so, ja, Montag, Samstag Schule und Sonntagmorgens musste man aufstehen, um in den Predigtdienst zu gehen. Und dieser Sonntag, der war, der eben auch einen kompletten Stress war, weil es ja irgendwie, du hast es ja nicht irgendwie hinter dich gebracht, sondern dann kam halt noch nachmittags die Versammlung und so. Und selbst zu Zeiten, wo ich, die es ja durchaus gab, wo ich das alles irgendwie gut und richtig fand, war es trotzdem Stress, weil du ja einfach zum Beispiel die Versammlung ja auch vorbereiten solltest. Ne? Also mit Wachtumstudium solltest du ja eigentlich das zu Hause schon mal gemacht haben, durchgelesen haben und die Antworten unterstrichen haben. Und das Gleiche mit dem Buchstudium, das bei uns dienstags war, wo halt eins der Bücher durchgearbeitet wurde, das in einer Privatwohnung stattfand. Das musste man auch vorher durchgearbeitet haben. Und für die, wir hatten donnerstags dann die Predigtdienstschule und wie hieß die zweite Stunde, weißt du? Es gab bei uns dieses Doppelding. Ja. Theokratische Predigtdienstschule, ja, genau. Und das andere war Dienstversammlung oder irgend so.
Ich weiß gar nicht, gab es da eine Bezeichnung für? Ich weiß nur, dass die zweite theokratische Predigtdienstschule in der ersten Stunde nur immer so Bibeltexte und irgendwelche Vorträge und aus irgendwelchen Publikationen.
Und da musste man aber ja auch oder konnte man ab einem gewissen Zeitpunkt musste man ja selbst kleine Sachen vorbereiten. Also bei uns war das so, dass ich das Erste, was ich machen musste, dann so mit 8 oder sowas, was vorlesen, dann halt so 5 Minuten Bibeltext vorlesen und dann bekam man irgendwann so kleine Aufgaben. Also dann bekam man so eine Aufgabe, halt so einen kleinen 5-7 Minuten Vortrag vorzubereiten. Und was ich auf eine gewisse Weise auch total super fand, wo sich wahrscheinlich, das ist so dieses Messdiener-Phänomen bei vielen Leuten, die irgendwie im Showbusiness sind, die halt als katholische Messdiener gearbeitet haben und da schon mal gelernt haben, wie es ist, quasi auf einer Bühne zu stehen. So war es bei mir ein bisschen auch. Da war halt eine Bühne, da stand ein Pult drauf, da war ein Mikro und ich hatte 5 Minuten und ich fand es super. Und ich habe das natürlich versucht, einen Vortrag vorzubereiten oder ganz am Anfang gut vorzulesen. Und hinterher, weiß ich auch noch, dann kamen irgendwelche alten Schwestern, man spricht sich ja mit Bruder und Schwester an, für die Nichtwissenden unter den Zuhörern, alte Schwestern, die sagten, du wirst mal ein guter Verkündiger und so, und du wirst mal ein guter Prediger. Und ich war natürlich stolz wie Bolle. So, und habe da so meine erste Erfahrung auf einer Bühne gemacht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch der Superstress, weil du musst es vorbereiten, du musst auf die Bühne gehen und so. Du bist also in einem permanenten, in so einem Ding, du musst dich halt dauernd beweisen. Du musst beweisen, dass du genug tust dafür. Und das ist, glaube ich, für Erwachsene schon schlimm, aber für Kinder finde ich das wirklich eine Zumutung.
Ja. Das ist einfach ein volles Programm.
Und ich habe mir manchmal auch vorgestellt, was war mit denen. Ich habe ja sozusagen auf so einer oberflächlichen Ebene das alles auch ganz gut gemacht. So, weißt du, ich habe da so einen Vortrag gut gehalten, ich konnte mich melden und Antworten geben und so. Und es gab aber auch, weiß ich, Kinder, die halt einfach total schüchtern waren und die das sozusagen aus ihrer Persönlichkeit ja schon unangenehm fanden, da jetzt auf so eine Bühne geschubst zu werden. Für mich, ich zog wenigstens noch ein bisschen Selbstbestätigung daraus. Das tun nicht alle, das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, ja. Viele, die das total furchtbar fanden und sich dem, ja, also wirklich, die einfach Schweißausbrüche und für die das der Horror war, sich da oben hinzustellen und vor der versammelten Menge dann so eine Aufgabe zu halten. Ja. Und selbst das Melden in der Versammlung, ja.
Ja, ja, und für mich waren zum Beispiel das waren für mich die Momente, wo bei allem dran glauben oder sonst wie, fand ich es natürlich auch alles furchtbar langweilig. Und das waren die Momente, wo ich die Langeweile für mich durchbrochen habe, indem ich mich gemeldet habe und was gesagt habe und hoffentlich mal dran kam. Man kam ja auch nicht dauernd dran. Oder wo man auf diese Bühne gehen konnte und was sagen konnte. Oder die letztendlich auch furchtbaren Lieder, die ja gesungen werden, immerhin konnte man singen. Oder ich weiß, dass ich dann irgendwann selbstständig anfing, mir mit so einem Heftchen Blockflöte beizubringen, weil wir hatten tatsächlich auch ein Orchester, haben ja, glaube ich, auch nicht alle.
Stimmt,
Und da konnte ich halt da Blockflöte mitspielen. Relativ erbärmlich, aber man ließ es zu. Und für mich war es natürlich so, weißt du, war eine Unterbrechung. So nach der ersten Stunde, am Anfang, nach der ersten Stunde, man ging da hin, man setzte sich hin und so weiter. Weil ich fand es so, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, aber ich fand es so unendlich lähmend langweilig alles. Auch diese Kongresse, wo man tagelang teilweise da sitzen musste und zuhören. Und
furchtbar.
Das fand ich schon, auch das finde ich wahnsinnig unpassend für Kinder.
Total, auch, ne? Ja. Weil es, also, ich weiß nicht, wie es bei dir dann gerade in den Momenten war, was, wenn du jetzt nicht auf der Bühne standst oder im Orchester Blockflöte gespielt hast. Ich habe ja dann mitschreiben oder als Kleinkind, ja, hier hast du ein Blatt und einen Stift, dann malst du ein bisschen und sofern du halt kannst du schreiben oder zählen, wie oft Jesus oder Hamagedon gesagt wurde, dann in 2 Stunden. Gab es das bei dir da auch? Solltest du da auch mitschreiben oder ähnliches?
Ja, ja, klar. Also ich erinnere mich komischerweise hauptsächlich bei den Kongressen daran, dass ich da wirklich Bücher vollgeschrieben habe, mitgeschrieben und nie wieder angeguckt. Das finde ich zum Beispiel das Interessante. Die Idee war ja eigentlich, man sollte mitschreiben, sich das zu Hause nochmal durchlesen und dann nochmal das zu vertiefen. Ich habe halt einfach quasi wie ein Sekretär mitstenografiert, so ungefähr. Und habe das alles mitgeschrieben. Eine Zeit lang hatte ich irgendwie einen Kassettenrekorder, habe ich es auch aufgenommen. Habe da immer mein kleines Mikro hochgehalten, habe es mir aber auch nie wieder angehört. Und habe da, ja klar, dieses Schreiben war natürlich so ein Ding, dass man versucht, da irgendwie, es war gern gesehen, gleichzeitig war es natürlich auch was, man hatte irgendwie was zu tun. So, weil ich fand es wirklich echt, echt schwierig. Ich bin auch bei Kongressen oft dann da so rumgewandert. Ich weiß, wir waren öfter mal dann von Kassel aus dann eben nach Frankfurt zu den großen Bezirkskongressen gefahren. Und die waren halt sehr groß und da gab es halt auch sozusagen extra in den Messehallen in anderen Sprachen. Da gab es halt irgendwie den englischen Kongress, der halt natürlich viel kleiner war, aber und dann bin ich oft da, weil ich ja als Kind irgendwie zweisprachig aufgewachsen bin, bin ich dann immer zu den Engländern beziehungsweise Amerikanern waren es meistens, weil es, glaube ich, Angehörige von US-Truppen waren, die aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich, weil die das Militär ja selbst nicht da war. Aber da war ich dann oft und es war im Nachhinein habe ich immer das Gefühl, der Versuch dieser lähmenden Langeweile zu entfliehen. So. Und wenn ich halt sagen konnte, ich war da bei der englischen Versammlung, dann war das okay. So, wenn ich gesagt hätte, ich bin irgendwie einfach 2 Stunden auf dem Messegelände spazieren gegangen, dann wäre es nicht okay gewesen. So. Und das ist ja auch immer, für mich war es, aber ich habe auch das Gefühl, ich war besonders irgendwie bewegungsfreudig und musste auch irgendwie mich beteiligen und so. Und das ist natürlich schwierig, wenn du dann mit was zu tun hast, wo du eigentlich erstmal nur zuhören sollst. Und zwar lange.
Für alle die nicht wissen, was wir hier für Begriffe, was das ist, wir schmeißen so mit internen Begriffen rum, die sollten sich die Folge 1 auf jeden Fall anhören meines Podcasts und die anderen, wo ich über Versammlung und den Haus-zu-Haus-Dienst rede, damit die wenigstens so einen kleinen, einen Eindruck bekommen oder auch die Begriffe nochmal erklärt bekommen. Das habe ich nämlich gemacht. Weil das ist halt einfach so bei uns. Wir wissen, von was wir reden. Wir reden einfach drauf los und kennt die Begriffe und so manch einer, der das vielleicht nicht gemacht hat, gerne nochmal die anderen Folgen anhören und dann ist das leichter fürs Verstehen. Darf ich dich fragen, Hartmut, du musst das auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Gab es bei dir körperliche Schläge, weil du nicht stillgesessen hast oder sonstiges oder so? Hast du davon irgendwas erfahren müssen? Ich bin ja immer der Meinung, dass das bei Zeugen Jehovas wirklich gerne praktiziert worden ist.
Ist es auch, das weiß ich. Ich habe es glücklicherweise nicht erlebt. Ich war natürlich auch sozusagen ab dem Punkt, wo wir regelmäßig in die Versammlung gegangen sind, wie gesagt, also 7, also meine Mutter fing an mit 6, ich weiß nicht, wann wir dann in die Versammlung gegangen sind, 7, 8, so. Da bei Kindern in dem Alter habe ich es auch nicht erlebt. Ich weiß, dass es bei kleineren gemacht wurde. Bei uns war es einfach der Klassiker. Und das finde ich im Nachhinein auch sehr bedrückend, dass man das so als normal hinnahm, dass du wusstest, dass irgendwie kleinere, sagen wir mal, 3-, 4-jährige Kinder irgendwie quengelten. Dann wurden sie auf eine Hand genommen. Dann wurde nach hinten gegangen. Wir hatten da hinten noch so einen kleinen Raum dran. Ich weiß, dass ich manchmal, man musste an diesem Raum auch vorbeigehen, wenn man aufs Klo musste, dass wenn ich dann vorbeigegangen bin und da war ja jemand drin und dann habe ich auch gehört, wie jemand halt auf den Arsch bekam und ein Kind geschrien hat und so. Also das ist, wenn mir da jemand erzählen will, dass es nicht passiert, dann es ist passiert. Ich habe es selbst nicht erlebt, meine Mutter hat mich nie geschlagen, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, irgendwie zweimal dann im Teenageralter von ihr eine gepfeffert gekriegt, weil aus einer Hilflosigkeit heraus, weil sie mit mir irgendwie nicht klarkam, was ich nicht entschuldigen möchte. Aber beim zweiten Mal habe ich auch gesagt, wenn du das nochmal machst, dann schlage ich zurück. Und dann hat sie es auch gelassen. Aber ich habe als Kind das nicht erlebt, aber ich weiß, dass es viele erlebt haben. Und ich habe es gehört. Und ich habe es auf Kongressen auch gesehen, weil da passiert es auch durchaus, dass man mit den Kindern rausging und dann, wenn das im Stadion war, dass die draußen waren und dann gab es halt irgendwie ein paar Schläge, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, auf den Arsch. Das ist immer falsch und schlimm und demütigend und so. Und das habe ich auch gesehen. Es ist passiert.
Wenn ich jetzt so das Interview mir angucke, dann habe ich das Gefühl, dass für dich persönlich das mit Harmagedon und den Dämonen das Furchtbarste an der ganzen Sache war. Oder gab es dann noch etwas, wo du sagst, boah, das, also wir haben auch darüber geredet, was du nicht kindgerecht findest, aber etwas, wo du sagst, das ist so gefährlich, schlimm.
Ja, also ich glaube schon, dass diese Sachen, die glaube ich, sind bei vielen ähnlich, vielleicht ein bisschen variierend, aber die Sachen, die halt diese wahnsinnig existenzielle Angst gemacht haben, und das war eben bei mir, waren das die Dämonengeschichte und es war Magedon und es war sozusagen, das war eben das, was ich vorhin auch schon sagte, diese Angst davor, zu einer Gruppe zu gehören, die deswegen wird leiden müssen. Also dieses Gefühl, ich weiß nicht, warum ich da so besonders drauf angesprungen bin, aber mit den Verfolgungen, weißt du, mit Malawi und Dritten Reich und KZs und sowas, wo ich, auch da kann ich mich dran erinnern, dass ich dachte, ja, wenn es wieder zu sowas kommt, dann werde ich Jehova treu sein müssen, das gibt's überhaupt keine Alternative, und dann wird aber das passieren, dann werden wir dafür, was weiß ich, gefoltert werden oder halt sterben, sozusagen so eine Unausweichlichkeit, das fand ich halt so existenziell bedrohend. Schwierig fand ich für mich auch auf einer anderen Ebene, dass, obwohl meine Mutter mir jetzt zum Beispiel nicht direkt irgendwie Bücher oder Fernsehen oder Musik verboten hat, es trotzdem so war, dass ich ja relativ früh angefangen habe, mich für Kultur und Kunst zu interessieren. Das war für mich irgendwie klar, das war für mich was, obwohl ich ja überhaupt nicht aus einer Familie komme, wo das normal ist. Und trotzdem war das für mich wahnsinnig wichtig. Ich habe auch in der Schule schon angefangen, irgendwie Geschichten zu schreiben und wollte eben Musik machen, bis hin zu der komplett irren Entscheidung, freiwillig und alleine Blockflöte zu lernen, wo ich wahrscheinlich das einzige Kind der Welt bin, das das freiwillig und alleine gelernt hat. Aber es war für mich sozusagen das einzig Greifbare. Es war klar, wir haben kein Geld für irgendwas anderes. Eine Blockflöte kostet irgendwie 30 Mark damals oder sowas. Die kann man kaufen und das kann ich mir selbst beibringen. So, also ich hatte einen wahnsinnigen Drang, mich damit zu beschäftigen, so mit Musik, mit Literatur und so. und vermittelt zu bekommen, dass das eigentlich alles nicht richtig ist. Finde ich zum Beispiel im Nachhinein auch ganz schlimm. So. Und vor allem unter dem Aspekt, dass es trotzdem zum Beispiel ja inzwischen ist ja mein Beruf. Also ich bin, ne, hauptberuflich schreibe ich und mache Theater, wo man ja auch dran merkt, wie wichtig das für mich war. Und auch das war zum Beispiel so ein Punkt, glaube ich, bewusst, unbewusst, keine Ahnung, warum ich weggegangen bin, weil ich wusste, wenn ich da bleibe, wird das nicht passieren. Ich werde nicht, was auch immer, Schriftsteller oder Schauspieler werden können oder Musiker.
Ich bin so froh, dass du dieses Thema nochmal, ich habe es ja am Anfang gesagt, dass es uns verbindet, dass du auch Künstler bist, nochmal ansprichst. Mir ist es fast untergegangen. Aber weil auch ich immer das Gefühl hatte, eine Kunst kann ich nicht leben, darf ich nicht leben. Es ist so satanisch, es ist dämonisch. Da muss ich meine Seele verkaufen, meine Kunst leben zu können. Und ich habe auch, du bist wirklich der Erste, den ich kennenlerne, der Zeuge Jehovas, Ex-Zeuge Jehovas ist und Künstler geworden ist. Das war für mich wirklich das geht gar nicht ein. Das beides geht gar nicht ein.
Ja, und ich glaube, das hat eben ja auch mit der Ausrichtung von solchen, ja auch im Allgemeinen, so fundamentalistischen und in dem Fall christlichen Religionen, aber das trifft ja auf andere auch zu, dass das eigentlich irgendwie als natürlich musst du musst als Künstler natürlich irgendwie ein gewisses Maß an wie man sagen, Egozentrik auch besitzen. Zumindest musst du glauben, dass das, was du zu sagen hast, so wichtig ist, dass du das sagen musst. Und auch ein Drang, dass das wichtig ist, dass du das jetzt sagst und nicht ein anderer und so. Und das ist natürlich, wird natürlich alles als Eitelkeit gewertet und man schiebt sozusagen Jehova zur Seite und sich selbst in den Mittelpunkt. Und wenn du schon nicht Geburtstag feiern darfst, weil du da einmal im Jahr im Mittelpunkt stehst, was ja auch so ein Argument immer ist, dass das quasi so eine Art Götzenverehrung wäre, dass ein Mensch, dann darfst du natürlich auch nicht, so wie ich, weißt du, wenn ich ein Buch mit meinem Namen drauf habe, bin ich natürlich wahnsinnig stolz, aber allein dieses Gefühl ist ja schon sündig. Und das wird ja direkt teilweise eben auch unterschwellig ja immer vermittelt. Und es gibt ja, das ist so ganz komisch, es gibt ja auch nicht so richtig, damals so gut wie überhaupt nicht, damals gab es nur diesen komischen Gitarristen Ricky King, von dem man wusste, der war so deutscher, schlimmer Melodienspieler, der irgendwie Zeuge Jehovas war. Und so diese Nummern, ich weiß nicht, mit wie Michael Jackson, der als Kind und so, das zählte nicht so richtig. Das wusste man damals auch nicht wirklich. Prince kam später, wo ich bis heute nicht weiß, wie die damit umgegangen sind, weil natürlich der sich zwar verändert hat, als er dann Zeuge Jehovas wurde, aber natürlich immer noch irgendwie ein Popstar war, was ja einfach nicht zusammenpasst.
Ich frage mich bei Serena Williams auch immer, wie das funktionieren soll. Also meiner Meinung nach sind die auch Zeugen Jehovas.
Ja, ja. Also nach den Äußerungen und so offensichtlich. Es gibt so welche, wo ich das Gefühl habe, dass es so geht.
Ein bestimmter Zweck sind
sie. Ja, wobei komischerweise ich ja immer das Gefühl hatte, aber da täusche ich mich ja bis heute, ich hatte ja damals immer das Gefühl, die Zeugen Jehovas sind wenigstens, wenn schon vieles schlimm ist, aber sie sind irgendwie auf eine gewisse Art ehrlich und so, und das scheint mir, da bin ich, glaube ich, eines Besseren belehrt worden, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie halten sich den einen oder anderen Prominenten auch aus PR-Gründen. Mhm. So wie Scientology das mit Tom Cruise macht, wo du auch davon ausgehen kannst, Tom Cruise wird wahrscheinlich nicht die schlimmen Sachen von Scientology erlebt haben, sondern den hätscheln sie, damit sie ihn halt nach vorne schieben können.
Könnte sein.
Und wahrscheinlich werden sie bei den Williams-Schwestern auch nicht sagen, du musst aber jetzt 20 Stunden im Predigtdienst gehen, sondern...
Wäre doch schön, so. Oder?
Ja.
Als Wohnungsinhaber, könnte ich noch ein Autogramm haben?
Ja, ich habe ja mal ein Interview gelesen mit, jetzt heutzutage nicht mehr so bekannt, aber ich hatte da eine Beziehung zu, und da habe ich auch in dem Pop-Up-Gott drüber viel gemacht, weil ich als Kind Cliff Richard-Fan war. Mhm. Und Cliff Richard, weil das war auch so ein Trick für mich, so ein Schummeln, weil Cliff Richard, was ich ja irgendwie christlich war. Später habe ich interessanterweise erfahren, dass er auch mal mit den Zeugen Jehovas die Bibel studiert hat, aber es da nicht gemacht hat. Und es war aber für mich immer so ein Ding, der hatte auch so christliche Songs und das war für mich so okay. So, ich habe zwar auch andere Sachen gehört, habe auch Stones gehört und so weiter, aber und Beatles natürlich, aber Cliff Richard ging irgendwie immer, weil ich da hätte ich argumentieren können, warum das okay ist. Interessanterweise hatte der in den 60ern eine Begleitband, die hieß The Shadows. Und der Gitarrist der Shadows, Hank Marvin, unter Gitarristen relativ bekannt, weil er so viele so Instrumentaldinger geschrieben hat, wurde auch Zeuge Jehovas. Und mit dem habe ich mal ein Interview gelesen, der dann gesagt hat, ja, er wäre auch viel in Predigtdienst gegangen, er würde es jetzt nicht mehr machen, weil die Leute immer die Tür öffnen würden und würden sagen, wissen Sie eigentlich, dass Sie aussehen wie Hank Marvin?
Wunderbar.
Und aber interessanter, um das wieder den Schluss zu machen, er das irgendwie auch so argumentiert und sagte, naja, das sei halt nicht gut, wenn die Leute ihn dann als Hank Marvin sehen, dann könne er nicht mehr Jehova in den Mittelpunkt rücken. Okay. Was ja auch wieder sagt, es ist nicht okay, als Künstler bekannt zu sein, weil es vom Eigentlichen ablenkt.
Mhm. Ja, spannend. Ich habe das, also jetzt, wo du es sagst, ist wie mit der Hose in der Versammlung, fällt mir das wieder ein, ja. Und manchmal trägt man in sich irgendwas und kriegt es nicht so zu greifen, aber jetzt, wo du es wieder erwähnst, kommt mir das wieder in den Sinn. Stimmt, das wurde mir auch erzählt, ja. Manches verdrängt man halt einfach.
Ja, klar, natürlich. Und manches vergisst man sozusagen auch aus guten Gründen, sozusagen. Interessant finde ich, dass es damals bei uns zumindest ja auch, außer dieses Liedersingen und das unsägliche Bibeldrama auf den Kongressen, ich weiß nicht, ob es das bei euch noch gab, dass da so Theaterstücke, so Playback-Theaterstücke aufgeführt wurden.
Ja.
Genau. Das waren ja so, wo ich wahnsinnig gerne mitgemacht hätte und ich noch nicht mal die leiseste Ahnung hatte, wie man dazu kommt. Also wo ich dachte, wer wird da ausgewählt? Mhm. Wer darf das machen? Und wenn da jemals gefragt worden wäre, hätte ich mich sofort gemeldet, obwohl es natürlich, das ist ja quasi so eine Variante vom Drei-Fragezeichen-Playback-Theater. Mhm. Das heißt, da wird irgendwie ein Text, Dialoge aufgenommen und die müssen dann auf der Bühne dazu nur in Kostümen gestikulieren. Und ich hätte es aber trotzdem gerne gemacht. Aber das waren ja die einzigen beiden Sachen, wo irgendwie überhaupt mal sowas Künstlerisches vorkam. Weißt du, also das Liedergaben so. Wenn ich mir jetzt so angucke, was sie da alles auf ihrer Homepage haben mit Zeichentrickfilmchen und Popsongs, richtig. Da gibt's ja wirklich so Popsongs, die auch gut geschrieben sind und so, wo ich auf eine gewisse Art, wenn ich die höre, denke ich, Gott sei Dank gab's das bei mir damals nicht. Da hätten sie mich vielleicht noch zwei Jahre mit bei der Stange halten können, weil ich so gedacht hätte, ach, das ist ja toll, vielleicht kann ich das auch mal machen, vielleicht kann ich irgendwie Popsongs für JW-Org schreiben oder sowas. Aber es gab es bei uns ja alles nicht. Es war sehr, sehr, also ne, außer diese Lieder, außer dass die Dramen an Kongressen und die schlimmen Zeichnungen in den Zeitschriften, gab es ja keinerlei künstlerischen Äußerungen.
Wenig.
Die legitim waren.
Es gibt ja auch heute mittlerweile, dass sie, ich weiß nicht, wie lange diese Filme sind, aber historisch gedrehte Filme und in wunderbarer Hollywood-Qualität, muss ich sagen. Ja. Wo ich auch denke, das kostet auch einiges. Ne? Das wissen wir beide.
Natürlich, klar. Natürlich
so kostet gemacht das. Wird, ne? Also die haben sich da ihre kleine eigene Welt schon aufgebaut, ja.
Ja, und diese sozusagen diese mediale Welt, die es eben jetzt gibt, die ja immer Berührungspunkte hat zu wie auch immer künstlerischen Sachen, die gab es halt damals gar nicht so. Und das war für mich so ein ganz klares Zeichen. Das ist eine Welt, in der wird das, was mich irgendwie am meisten auch schon als Kind angetrieben hat, das wird nicht stattfinden können da. Das war, glaube ich, tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das geht für mich nicht. Und schon gar nicht sozusagen ab dem Punkt, wo du gemerkt hast, okay, wenn du künstlerisch was sagen willst, ich meine, sagen wir mal mit 14, 15, wenn ich da was geschrieben habe, das war natürlich irgendwie keine Literatur, aber trotzdem war es ja so, wo ich dachte, habe ich schon gemerkt, ich muss hier die Freiheit haben zu sagen, was ich will, auch wenn es vielleicht ein falscher Gedanke ist. Mhm. Und das war mir klar, das wird bei denen nicht stattfinden, sondern das wird unterdrückt werden oder verboten werden oder wie auch immer.
Ja. Gab es dann irgendwas, wo du sagen würdest, du hast vorhin zwar gesagt auch, ja, dass der Haus-zu-Haus-Dienst dir auch schon, also er hat ja Spaß gemacht, ne? Aber gab's
manchmal,
irgendwas?
Ja.
Manchmal hat er mir, glaube ich, auch Spaß gemacht. ich fand es ja ganz furchtbar. Gab's irgendwas, wo du sagen würdest, das war schön? Und ich habe ja, glaube ich, in der einen Folge von meiner Seite aus gesagt, diese Brüderlichkeit oder dieses Familiäre im Nachhinein. Und manchmal, nicht, dass es mir fehlt, aber es ist schon noch anders, weil bei mir war immer irgendwie High Life zu Hause. Irgendwie hat immer eine Schwester oder ein Bruder vor der Tür gestanden, hat irgendwas gebracht oder Hallo gesagt. Diese Gruppengemeinschaft, die fand ich schon sehr angenehm. Aber gibt es bei dir, wo du so im Nachhinein sagen würdest, ja, das war eigentlich ganz cool. Aber ich will nicht damit jetzt das Ganze aufwerten, sondern einfach nur.
Nö. Nee, aber es ist ja auch so. Es ist ja auch so, dass Dinge, und das lernt man ja auch erst nach den Zeugen Jehovas, dass Dinge nicht schwarz-weiß sind, sondern dass Dinge oft auch grau sozusagen Stufen haben. Mhm. Und so war das natürlich auch. Also ich glaube, so wie ich vorhin gesagt habe, dass es sozusagen ganz objektiv für den psychischen Zustand meiner Mutter gut war, Zeuge Jehovas geworden zu sein, war das natürlich allgemein für unser Leben eine gewisse Aufwertung, weil weißt du, ich war mit einer alleinerziehenden Mutter alleine, ohne viel Kontakt. Es gab zwar so ihre Schwester und so, die sie denn alle in die Wahrheit gebracht hat, wie sie sagen. Und trotzdem haben wir ein relativ einsames, tristes Leben geführt. Und da war natürlich durch die Versammlung auf einmal, es gab andere Menschen, die nett zu einem waren, es gab Termine, so, es gab Verpflichtungen, es gab also alle, und das alles durchaus mal im positiven Sinne gewertet. Wenn man mal den Stress dabei ignoriert, war es einfach ein soziales Leben, das ich sonst nicht gehabt hätte, in der Situation, in der ich mit meiner Mutter gelebt habe. Sondern ich wäre wahrscheinlich relativ alleine mit ihr aufgewachsen, und auf einmal waren Menschen drumherum, und die ja auch nicht alle im normalen Umgang irgendwie doof sind. Da sind ja auch sehr nette Menschen drunter. Mhm. Und deswegen gibt es sozusagen neben den vielen schlechten, was ich niemals schönreden wollte, natürlich auch so einen Aspekt von einem, ja, wie du es ja auch beschreibst, so gemeinschaftlichen, brüderlich-schwesterlichen Leben, was für mich irgendwie auch ein Gewinn war. Gleichzeitig auch, das ist ja auch in dieser Ambivalenz, wie ich es ja vorhin schon mal gesagt habe, dieses Ding, so wie ich aufgewachsen bin, auch in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin und so wie ich teilweise drauf war, hätte das bei mir auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Also um mich herum sind viele Leute kriminell geworden und haben Scheiße gebaut. Und bei mir war es so, dass ich irgendwie durch diesen Religion so einen Rahmen hatte, der Schlimmes verhindert hat, der gleichzeitig durch diese zwar doktrinäre Lehre, aber doch eben auf dieses Lesen und über Dinge reden und zwar immer nur auf die eine Art, immer in die eine Richtung, und trotzdem hat es mir sozusagen so einen komischen Bildungsschub gegeben, den ich sonst, glaube ich, nirgendwoher hätte bekommen können. So. Mhm. Sondern für mich war eben sozusagen, mich musste niemand anhalten zu lesen. Ich war sozusagen froh, als ich dann irgendwie einen Bibliotheksausweis bekam, dass das, was ich sowieso machen musste, nämlich dauernd mit Büchern zu hantieren, jetzt mal mit Büchern machen konnte, die interessant waren. Mhm. So. Und insofern ist das immer schwer zu sagen. Weißt du, es war in vielerlei Hinsicht nicht gut für mich und hat Folgen bis heute. Und gleichzeitig war es in mancher Hinsicht so, dass ich sage, wenn es denn schon mal so war, hat es halt auch ein paar positive Aspekte.
Mhm. Und wie wir es ja auch vorhin gesagt haben, dass es diese Gemeinschaft und dieses aufgehoben fühlen, das auch natürlich so ein bisschen das Lockmittel von denen auch ist, wo Menschen, die gerade eine schwere Phase haben, ganz leicht halt rein gelangen. Mhm. Nur schlimm wird es nachher, dass dieses da rausgehen so unheimlich schwer ist. Wenn es das nicht wäre, ja. Ne, dann ja, aber es passieren da andere
Sachen. Es ist halt das Gegenteil von sozusagen bedingungslos. Weißt du, es ist nicht bedingungslose Liebe, es ist nicht bedingungslose Freundlichkeit, ja, sondern es ist knallhart an die Bedingungen geknüpft. Werd einer von uns, bleib bei uns, ja, und handel nach unseren Regeln. Und wenn du das nicht tust, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Und wenn das eben Leute trifft, und da sind wir wieder an dem Punkt mit der Frage, was gibt es noch drumherum? Ist man hineingeboren, ist man nicht hineingeboren? Wenn es auf Leute trifft, die tatsächlich sonst so gut wie kein soziales Umfeld haben, dann ist es wahnsinnig grausam, finde ich. Mhm. Dann ist es, bis heute kann ich es nicht verstehen, wie sie sich das schönreden. Weißt du? Mhm. Also diese ganze Argumentation mit selbst das Meiden, so dieses, interessanterweise habe ich relativ viel jetzt im Rahmen dieser Geschichte so englische Literatur gelesen und da gibt es die nennen das halt Shunning. Mhm. Und es gibt im Deutschen gar nicht so ein Wort, wie das so klar bezeichnet wird, also dass man keinen Kontakt mehr pflegen darf. Die sagen halt Shunning dazu. Also das wird ja damit schön geredet, dass es ja nur zu deinem Besten ist, dass sozusagen die Situation, in die sie dich damit bringen, dich vielleicht dazu bringt, wieder zu Jehova zu kommen und damit du dein ewiges Leben rettest quasi. Und sie glauben es und sind deswegen sehr oft bereit, einfach sich sehr unmenschlich zu verhalten, meiner Einschätzung nach.
Total, ja.
Deswegen ist es auch so schwierig, weißt du, ich finde die Frage vollkommen richtig und legitim zu sagen, hat man da was, gab es auch schöne Sachen, gab es auch Positives, weil natürlich gab es das, weil es war jetzt nicht die sozusagen die Hölle im Keller 7 Jahre eingesperrt zu sein und täglich missbraucht zu werden. Wobei es natürlich diese Missbrauchsgeschichten leider in sehr starkem Ausmaß ja auch gibt. Aber sowas habe ich nicht erlebt. War jetzt nicht so sozusagen eine permanente Folter. Also muss es auch angenehme Sachen gegeben haben. Ob es nun solche sozialen Sachen waren, dass man auch mal relativ wenig, aber doch auch mal was zusammen unternahm. Wir sind mal irgendwo in Vogelpark Walsrode gefahren als Versammlung, mhm, oder haben auch mal Fußball gespielt, aber es war jetzt nichts Regelmäßiges. Das gab es alles und das war schön. Und ich erinnere mich auch an gute, quasi religiöse Gefühle. Ich weiß, wenn ich irgendwie 3-4 Tage auf einem großen Kongress war, kam ich nach Hause und fühlte mich wirklich gestärkt im Glauben und so und war irgendwie high. Ich war irgendwie religionsbereit und dachte, jetzt kannst du auch wieder in die Schule gehen und kannst Zeugnis geben und, mhm, so weiter. Und das war subjektiv gesehen in dem Moment ein gutes Gefühl. Gleichzeitig war es natürlich Teil eines falschen Systems. Also so, um mal eben auch wieder in Zeugen Jehovas Worten zu sprechen. Es ist halt ein System, das im Ganzen schlecht ist, vor allem für Kinder, mhm, ich glaube aber auch für alle Menschen.
Du hast vor ein paar Minuten das Wort auch Folgeschäden in den Mund genommen und eigentlich wollte ich das auch fragen. Hast du, wenn ich fragen darf,
na klar,
ich denke, dein Blog ist da auch so ein bisschen eine Verarbeitungsplattform. Würdest du sagen, es gibt Folgeschäden, die du aus diesen knapp 10 Jahren hast?
Klar, natürlich. Also solche Sachen wie solche irrationalen Ängste, die doch bei bestimmten Sachen wieder getriggert werden. Auch bestimmte, wie soll man sagen, so Ich glaube, wenn du einmal dich in so einem System sicher gefühlt hast und dann merkst, dieses System war falsch, dann bekommst du eine Unsicherheit. Oder ich, bei mir ist es so, ich kann natürlich nicht für andere sprechen, eine Unsicherheit grundsätzlich im Leben, so wo man denkt, da fehlt einfach ein Vertrauen in bestimmte Dinge. Es ist auch, ich glaube auch, dass das, und da ist man bei diesem Thema Verschwörungstheorien, ich glaube zum Beispiel, dass man durchaus eine gewisse Anfälligkeit hat für so ein absolutes Schwarz-Weiß-Denken, weißt du, wo man, wenn du gelernt hast, dass es Dinge gibt, die absolut richtig sind und Dinge, die absolut falsch sind, dann kann das verschiedene Konsequenzen haben. Es kann ein Misstrauen gegenüber solchen absoluten Glaubens- und Wahrheitssystemen haben oder produzieren, kann gleichzeitig aber auch eine Anfälligkeit dafür produzieren. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch beides. Also ich bin einerseits sehr, sehr skeptisch, was bestimmte Dinge angeht. Deswegen, wenn ich mir jetzt im Moment angucke, diesen Verschwörungsquatsch auch im Zusammenhang mit Corona und so, wo ich denke, die Mechanismen, wie die Leute reden, wie sie sich so sicher sind, dass die Presse nur lügt und wie, was weiß ich alles, da denke ich, Freunde, ich kenne das. Und es stimmte damals nicht. Und es bei den Zeugen Jehovas, und stimmt bei euch auch nicht. Allein schon auf den Gedanken zu kommen, ne, die Zeugen Jehovas sagen ja, sie sind in der Wahrheit. Und es gibt ja so einen Teil dieser Verschwörungsszene in Amerika, die nennen sich The Truther. Also nichts anderes. Sie sind diejenigen, die die Wahrheit verbreiten. Andere versuchen, sie zu unterdrücken. Solche Sachen, da reagiere ich sehr, sehr schnell und skeptisch darauf. Gleichzeitig merke ich aber, dass ich in meinem eigenen moralischen Koordinatensystem es gern möchte, dass Dinge gut sind und andere Dinge schlecht sind. Also ich möchte gerne Urteile treffen, wo ich sage, das ist richtig und da stehe ich dazu und das andere ist falsch und dagegen wehre ich mich. Und da muss ich mich selbst immer manchmal so ein bisschen erinnern und korrigieren und sagen, naja, vielleicht ist das, was ich da als ganz falsch sehe, vielleicht gibt es da doch Aspekte, die nicht ganz falsch sind. Und vielleicht gibt es die Sachen, die ich so richtig finde, vielleicht stimmen die auch nicht alle, weil es das einfach nicht gibt. Weil das Zeichen von autoritären, totalitären Gedankensystemen sind. Und da sind fundamentalistische Religionen das eine. Verschwörungstheorien oder auch totalitäre politische Sachen, das andere. Also, das habe ich auch gemerkt, zum Beispiel schon relativ früh, als ich dann weg war, so als Jugendlicher, so zwischen 15 und 20, wo ich sehr, sehr politisch wurde, sehr links wurde und gleichzeitig immer gemerkt habe, und ich würde auch immer nur behaupten, ich bin es immer noch, und gleichzeitig hatte ich immer eine Allergie, auch bei so linken Absolutheiten, so Leute, die sich so wahnsinnig sicher waren, dass die politische Theorie, die sie haben, richtig ist, habe ich gezuckt. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun. Das ist sozusagen der positive Folgeschaden, zu sagen, man wird skeptisch. Der negative ist halt, man tendiert dann doch auch dazu, dass man die Dinge sehr klar haben will. Jehova und Satan.
Total toll, dass du das erwähnst mit den mit der unserer momentanen Lage auch, weil ich auch ja fest davon überzeugt bin, dass ganz viele Menschen, die ich zu diesen Verschwörungstheoretikern gehören, aus einem Background kommen, der unserem gleicht. Und ich total das nachempfinden kann, was du gerade gesagt hast, dass ich ja ganz arg auch manchmal zweifle und dieses, es muss nur richtig und falsch geben. Also ich trage das auch alles in mir. Und mein Schutz ist, den ich aufgebaut habe, ich beziehe irgendwo gar keine feste Stellung, weil ich so überfordert dann auch manchmal bin von mir selber, ja.
Ja, klar. Das ist aber auch, finde ich, sehr, sehr verständlich. So, ich kann das bei manchen Sachen, geht es mir ähnlich. Bei manchen ist es halt so, wo ich denke, okay, ich muss das jetzt sozusagen technisch besser machen, als ich es als Kind gelernt habe. Ich muss jetzt versuchen, so diese Skepsis und den Wunsch, dann doch eine Entscheidung zu treffen, irgendwie in Einklang zu bringen. Und im Endeffekt ist das ja. Das ist ja eigentlich kritisches Denken. Weißt du? Es ist
Total.
kritisches Denken, ist der Versuch, aus den Informationen, die dir zur Verfügung stehen, und unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten trotzdem zu einem Schluss zu kommen. So, ne? Und das gelingt wahrscheinlich nicht immer. Und es gibt auch so Sachen, wo ich sage, es gibt auch so Sachen, wo man ja auch, wo man auch sagen muss, okay, da ich kann nicht alles überprüfen. Ne? So, dann kann ich, muss ich halt irgendwie Wahrscheinlichkeiten nehmen. Und ehrlich gesagt halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass, sagen wir mal, im Moment 90% der wissenschaftlich arbeitenden Virologen Recht haben, für höher als irgendwelche Bekloppten, die immer noch die Abwahl von Trump anzweifeln. Weißt du, so, weil das, ja. So, das gehen ja immer so Dinge zusammen. So, dass die Verschwörungstheoretiker sind ja nicht nur Verschwörungstheoretiker oder wenn man überhaupt von Theorien sprechen will, in einem Bereich, sondern das sind ja ganze Gebäude, so wie so eine Religion ja auch so ein Gebäude ist. Ne? Da geht es ja nicht nur drum, sondern das sind ja komplette Welterklärsysteme. Und nicht die Frage, glaube ich nun an das eine Detail oder an das andere, sondern wenn du daran glaubst, musst du an den ganzen Schmodder drumherum auch glauben.
Und dieses kritische Denken, das machst du ja wirklich toll in deinem Blog. Gibt es da noch irgendwas, was du darüber sagen möchtest oder erzählen möchtest? Aber wahrscheinlich ist es eh das Beste, man guckt ihn sich an.
Ja, also würde mich freuen, wenn Menschen sich das angucken. Also am einfachsten Moment, ich hatte das eben so als Serie auf verschiedenen, also auf Facebook und Instagram und so konzipiert, wo einfach pro Woche 2 Folgen rauskamen über 6 Wochen. Jetzt zusammen kann man sich es am besten auf YouTube angucken. Es gibt eben den YouTube-Kanal Pop-up Gott in einem Wort, Pop-up Gott.
Verlinke die ich Welt.
Nochmal. Genau, super. Und für mich interessant war eigentlich, dass ich versucht habe, dass diese Kindheit, die Erfahrung zu reflektieren, es aber sozusagen sowohl radikal subjektiv zu machen, also ich habe schon versucht, im weitesten Sinne literarische Texte da zu schreiben und eben nicht quasi journalistische oder ein Sachbuchtext, sondern das eben von meiner Erfahrung heraus wirklich zu thematisieren und versuchen irgendwie auch in den Texten so ein vor allem auch Atmosphäre zu vermitteln. Ob das gelungen ist, kann ja jeder selbst überprüfen. Mhm. Aber es war so der Versuch, eben künstlerisch damit umzugehen. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich einen Theaterabend draus gemacht. 3 Jahren Theaterabend so über meine Migrationsgeschichte der meiner Familie gemacht. So was Ähnliches hätte ich auch gemacht. Und es war gleichzeitig, hatte ich ein bisschen Segen, dass das im Moment nicht ging, weil diese Form mit diesen Texten und kleinen Clips mir im Nachhinein doch irgendwie sehr entgegenkam, was nicht ausschließt, dass da nicht nochmal ein Theaterabend draus wird.
Würde ich auch sagen, ne?
Virus weg ist. Ja, bitte, aber bitte. Würde mich freuen, wenn Menschen sich das angucken. Und ich habe glücklicherweise auch tatsächlich von vielen und Ex-Zeugen da so Reaktionen bekommen. Und zwar auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also Leute, die es irgendwie künstlerisch aufgenommen haben und auch Leute, die es einfach sozusagen vom Inhalt her genommen haben, wo ich das Gefühl hatte, das ist schon ist für mich ein gutes Gefühl, da was zu teilen, was man ja sonst nicht so viel teilen kann. Und es ist anscheinend auch für andere ein Gefühl, ein gutes Gefühl, dass man es in eine Form bringt, mit wo es sie auch anspricht.
Also es lohnt sich, da mal reinzugucken. Auf jeden Fall. Von meiner Seite auch. Also ich muss
ja, ich oft schmunzeln. Auch, das ist schön. Weil das war ja auch ein Versuch. Ich wollte eben keinen verbitterten, traurigen Blog oder so einen Kanal da machen, wobei ich jeden verstehen kann, der verbittert und traurig und deprimiert ist. Das, ich will das überhaupt nicht, weil es da viele Gründe für gibt. Aber sozusagen mein Versuch, das zu verarbeiten, war bis jetzt immer, ich habe das ja immer mal wieder, alle paar Jahre mal was geschrieben drüber und so, war immer der Versuch, es ernst zu nehmen und gleichzeitig es aber eben künstlerisch zu machen, und bei mir ist künstlerisch irgendwie immer auch mit ein bisschen Humor verbunden. Das war jetzt halt auch meine Bewältigungsstrategie, zu versuchen, irgendwie Absurditäten auch so zu zeigen und zu benennen, damit man irgendwie ein bisschen drüber lachen oder schmunzeln kann. Und deswegen ist es schön, das zu hören, dass es so funktioniert, dass man eben nicht das liest und denkt, oh mein Gott, was für eine Hölle. Und diese Geschichten gibt es und die werden auch zu Recht erzählt, finde ich. Da will ich überhaupt niemandem was absprechen.
Also,
aber mein Weg ist es halt, auf die Art zu machen.
Ich musste schon.
Und ja, das ist doch. Und es ist auch, ich finde es auch eben wichtig, dass es so, ich finde ja, wie gesagt, auch deinen Podcast hier sehr wichtig, weil es wichtig ist, dass so diese Geschichten, ob die nun konkret die Zeugen Jehovas oder andere Kulte, Sekten, religiöse Sondergemeinschaften, wie immer man es nennen will, betrifft, dass diese Geschichten aus verschiedenen Ebenen erzählt werden. Also, weil es gibt, es gibt ja viel eben diese klassisch betroffenen Literatur, die vollkommen berechtigt ist. Und ich habe wahrscheinlich alles davon gelesen. Im englischsprachigen Raum noch mal ein bisschen mehr. Und die oft sehr, sehr eben natürlich subjektiv und eins zu eins die Sachen erzählen. Und dann gibt's halt auch, und das finde ich wichtig, und dann gibt's aber eben auch Sachen, wo Leute anfangen zu reflektieren. Ich weiß nicht, ob du den Videokanal von Lloyd Evans kennst.
Sagt mir aber was.
Lloyd Evans ist ein Engländer aus Manchester, der aber jetzt, glaube ich, in Kroatien lebt. Und der sein Kanal heißt anders, weil er den noch angefangen hat, als er noch aktiver Zeuge war und er den quasi so anonym gemacht hat. Der heißt John Cedars Channel, glaube ich. Und der Typ ist wahnsinnig gut, finde ich, weil der ist auch rein, nicht ganz reingeboren. Das war, glaube ich, auch so eine On-Off-Geschichte bei seiner Mutter, aber er ist aufgewachsen als Zeuge. Er war dabei, bis er, weiß nicht, vielleicht sage ich was Falsches, aber so, sagen wir mal, um die 30 war. Er war sogar kurzzeitig dann ein Jahr oder so ältester und macht einen sehr intelligenten, reflektierten Kanal, wo ich so das Gefühl habe, da geht einer auch intellektuell halt daran und trotzdem verständlich und ist ganz sauber dabei, seriös. Also ich habe nie das Gefühl, dass er macht auch mal Witze und so über verschiedene Sachen, aber er ist nicht, hetzt nicht irgendwie. Also so eine Verbitterung, die es ja oft gibt und die, wie gesagt, verständlich ist, aber für so eine Sache natürlich nicht so nützlich. Und da gibt es halt schon einige Sachen, die ich alle irgendwie mitgekriegt habe, wo ich finde, es ist gut, dass es zum Beispiel sowas gibt, dass es so einen Typen gibt, der sehr, sehr, sehr klar und auch reflektiert das bearbeitet, neben den vielen subjektiven Geschichten, der auch Leute interviewt, der, und das finde ich bei dir jetzt eben ja auch gut, dass das eben auch wiederum jetzt, das ist bei uns natürlich so eine Gemeinsamkeit mit dem Künstlerischen, dass das ja auch irgendwie immer mit reinspielt. Oder dass es auch tatsächlich, im letzten Jahr ist ein Roman erschienen. Der Roman heißt Kein Teil der Welt, ein Jugendroman. Ich nenne es nur, weil ich finde, das ist so wichtig, dass das eben so auf so verschiedenen Ebenen reflektiert wird, weil es einfach Zugänge für verschiedene Menschen ermöglicht.
Hartmut, gibt's irgendwas, also wir reden hier fast 2 Stunden, was wunderbar ist. Und wir würden mit Sicherheit noch 5 weitere reden, wenn nicht noch bis nächstes Jahr. heute ist der 30.12., auch wenn der Podcast wahrscheinlich erst Anfang des Jahres rauskommt. Mhm. Des neuen Jahres. Gibt es irgendetwas, was du gerne noch, was dir auf der Seele brennt, auf dem Herzen liegt, was du gerne noch erzählen möchtest, weil es nicht gefragt, nicht angeschnitten worden ist vom Thema her, dann gerne.
Ach, ich glaube, wir haben tatsächlich zumindest vieles angerissen. Natürlich könnte man über Details immer reden, ich habe nicht irgendwie zu viel geredet, aber ich fand das ein sehr anregendes Gespräch. Das Einzige, was ich immer noch gerne sage, ist, dass man halt, wenn man sozusagen mit Zeugen Jehovas in der Verwandtschaft oder zum Beispiel Lehrerinnen oder so mit Kindern zu tun haben, dass man immer so einen guten Mittelweg finden muss, der zum Beispiel Kindern oder Jugendlichen irgendwie eine Tür offen lässt, weißt du, dass man sie nicht verurteilt für Dinge, die sie vielleicht sagen und die gar nicht, über die sie gar keine Entscheidungsmacht haben, sondern dass man irgendwie ihnen eine Möglichkeit lässt und vielleicht ein Ansprechpartner bleibt für so eine Situation, wo dann Zweifel aufkommen und man jemanden sucht, dem man sich anvertrauen kann und der einem vielleicht auch raushelfen kann. Das finde ich sehr wichtig, weil natürlich äußern gläubige Zeugen Jehovas manchmal Dinge, wo man den Kopf schüttelt, und gleichzeitig sind sie nicht immer Herr ihrer Äußerungen, sondern sie sagen halt auch Dinge, die sie dreimal die Woche eingetrichtert bekommen. Und vielleicht denken sie insgeheim Dinge und trauen sie sich nicht zu sagen. Und dann brauchen sie vielleicht irgendwann mal einen Menschen, der ihnen zuhört und der sie ermuntert, selbst zu denken.
Ist total gut, dass du diesen Gedanken nochmal aufgreifst, weil du hast ja vorhin erzählt, dass deine Lehrerin, dann deine Mutter, gebeten hat, dich aufs Gymnasium zu schicken. Und hatte ich den Gedanken, dass dann doch die Lehrer wirklich eine wichtige Person sind für diese Kinder auch. Und mit Sicherheit, und ich weiß auch, dass Lehrer meinen Podcast hören. Ich bin ja so gerne in die Schule gegangen und hatte in meiner ganzen Verwandtschaft, weil ja meine Urgroßeltern auch schon Zeugen Jehovas waren, im Außen wenig Leute, die irgendwie auch Einfluss hätten auf mich haben können. Und da waren es dann nachher die Lehrer, ja, auf die man dann auch als Elternteil schon noch so ein bisschen hört. Ja, also deswegen danke an deine Lehrerin und an alle anderen Lehrer und Lehrerinnen, die bisschen, ja, diese Kinder dann doch noch beeinflussen und leiten können, ja, zum Glück.
Ja, ich glaube, wenn die halt vermitteln, und das ist halt wichtig, ich will dich jetzt nicht von deinem Glauben abbringen, aber ich bin trotzdem für dich da, falls du da auch damit Probleme hast, dann ist das schon viel wert. Weil wenn man natürlich sagt, alles, was woran du glaubst, ist Quatsch, dann macht man selbst die Tür zu. Und die Lehrer und Lehrerinnen, finde ich, müssen die Tür offen halten.
Ja.
Weil das die einzige Möglichkeit ist, wo viele Kinder durchgehen können. Oder manchmal machen sie auch nur ein Fenster auf und die Kinder sehen mal. Das war, glaube ich, bei mir ganz wichtig, einfach durch die vielen Sachen, die ich in der Schule gelesen und gelernt habe, dass da auf einmal Fenster aufgingen, die es bei uns zu Hause nicht gab. So, und dann siehst du Dinge und irgendwann suchst du halt auch eine Tür, nachdem du 100 Mal aus dem Fenster geguckt hast.
Ja. Hartmut, Mann.
Vielen Dank. Ja. Ich danke dir.
Also wirklich, wir könnten noch tagelang reden.
Ja.
Vielen Dank, es ist eine Bereicherung für meinen Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielen, vielen, vielen Dank. Und das, ja, wir kannten uns auch vorher nicht. Wir haben uns über Kollegen kennengelernt und freue mich riesig.
Ja.
Danke.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat großen Spaß gemacht.
Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.